Annabelle, hattest du in deinem Studium irgendwann mal Zweifel, ob du das Richtige studierst?
Ja, auf jeden Fall, mehrfach. Aber ich glaube, am stärksten waren die Zweifel während meiner Promotionsphase, also Doktorarbeit, weißt du ja auch.
Stimmt, da haben wir mal drüber gesprochen.
Ja, das war sehr hilfreich, aber da habe ich krass gezweifelt immer wieder. Also wirklich, da bin ich häufig ins Land der Tränen abgestiegen. Das waren schon Hardcore-Zweifel.
Ja.
Weil ich so nicht wusste, ist das das Richtige? Will ich das weitermachen? Warum mache ich den Scheiß eigentlich? warum mache ich das noch neben dem Arbeiten so ein Kram?
Ja. Okay.
Also kann schon richtig fies sein, Zweifeln.
Auf jeden Fall.
Und bei dir?
Ja, ich habe erst soziale Arbeit studiert und habe dann abgebrochen mit sozialer Arbeit, weil ich irgendwie gemerkt habe, das war mir tatsächlich ein bisschen zu trocken, so dieses FH-Studium, wo du irgendwie nicht so in die Tiefe gehst.
Würde man ja gar nicht denken. Unbedingt.
Würde man nicht denken. Ja. Man denkt erstmal, krass praxisbezogen und so, aber es war mir irgendwie zu wenig in die Tiefe. Ich hatte immer das Gefühl, oh krass, ich will eigentlich noch mehr machen, ich will noch mehr wissen, ich will eigentlich noch tiefer gehen in das Thema, und es war immer nur so oberflächlich angekratzt. Und dann habe ich irgendwann mal meine Tante getroffen, die war damals so Trainerin, Coach mäßig. Und dann habe ich gemeint, boah, geil, das will ich eigentlich auch werden. Was hast denn du studiert? Und dann hat sie gemeint, Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung. Ich so, bam, mind blow. Und es war dann halt auch noch möglich, da so fachgebunden zu wechseln. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich gewechselt. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Zweifel hatte. Also die waren zu dem Zeitpunkt qualvoll, aber ich bin froh, dass ich sie hatte, weil jetzt, sonst wäre ich irgendwie jetzt Sozialarbeiterin. Wäre vielleicht auch gut, aber ich bin jetzt ganz froh, dass ich Erwachsenenbildnerin geworden bin.
Ja. Ich würde auch sagen, ich bin froh, dass ich Zweifel hatte. Ich glaube, sonst wäre ich nicht so resilient.
Ja. Hat dir geholfen bei der Resilienz?
Ja, also jetzt heute auf jeden Fall.
Ja. Cool. Da sind wir schon beim Thema von heute, nämlich das Thema Studienzweifel. Wir wollen heute mal darüber sprechen, wie es eigentlich ist, Studienzweifel zu haben und wie man damit umgeht. Und wir haben uns dafür extra zwei Gäste eingeladen, deren Stimmen ihr wiedererkennen werdet, denn wir haben mit denen schon Folgen aufgenommen. Wir haben heute als Gästin einmal Rachel. Mit Rachel haben wir die Folge Ethnologie aufgenommen. Hallo Rachel, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Und wir haben Felix eingeladen. Mit Felix haben wir die Folge Jura aufgenommen. Und ja, wir sind sehr gespannt, was ihr so zu erzählen habt. Felix, herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung.
Und bevor ich es vergesse, Annabelle und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz. Und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Ja, wir steigen direkt ein. Also wie gesagt, wir sind sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt zum Thema Studienzweifel. Und wir haben euch natürlich nicht ohne Grund euch beide eingeladen, weil das bei euch beiden tatsächlich im Studium aufgetaucht ist, in unterschiedlicher Art und Weise. Und da wollen wir mal direkt reingehen. Und zwar, Rachel, magst du mal erzählen, wann hast du zum ersten Mal in deinem Studium gezweifelt und in welchem Studium war das? Weil es war ja nicht in der Ethnologie. Und wie hat sich das angefühlt? Wie hat sich das geäußert? Erzähl erstmal.
Ja, sehr gerne. Also ich hatte, bevor ich mit Ethnologie überhaupt begonnen hatte, 2011 mit Jura begonnen. Das war also mein Studium, wofür ich mich entschieden hatte, direkt nach dem Abitur. Und das war eigentlich ein richtig, richtig cooles Studium. Nicht, weil ich eben für diese gesamten Klausuren lernen musste, sondern weil einfach da an der Uni Gießen, wo ich war, die so ein tolles Auslandsprogramm hatten, dass ich jedes Semester einfach unterwegs sein konnte. Das heißt, ich habe super viele Auslandspraktika gemacht, bin so viel gereist, war in New York, Washington, Tel Aviv, Südkorea, Genf. Also richtig coole Erfahrung gemacht, und dann kam die Examensphase. Und das weiß man ja eigentlich auch im Jurastudium, dass wenn die Examensphase kommt, dass es einfach eine sehr, sehr harte Phase und sehr langwierige Phase ist. Das heißt, wenn man da einen Knick hat, ist es erstmal nicht außergewöhnlich. Es hat sich aber bei mir sehr, sehr lange gezogen, dass ich absolut gar keine Energie hatte, da über Zivil- oder Verwaltungsrecht zu sitzen und dann da zu lernen. Also ich habe richtig mit mir selbst gestruggelt. Und das war dementsprechend eine sehr, sehr harte Zeit, weil ich habe das nicht geäußert.
Ach krass.
Ich habe es nicht geäußert.
Ah, du hast nur nicht reingefressen.
Ich habe es nur mich reingefressen. Das heißt, also es war, wenn ich zurückdenke, es war schon so lange her, aber das war richtig heftig, weil es ist natürlich auch ein sehr stark prestigebehafteter Studiengang. Ne? Also wenn man dann sagt, so das brichst du ab und brichst es dann ab für etwas. Also ich habe ja nicht gesagt, ich gehe jetzt in die Pharmazie oder ich mache jetzt doch irgendwie Medizin oder keine Ahnung, Lehramt, ne? Sondern ich habe abgebrochen, ohne zu wissen, was ich machen will. Ja, das war halt krass. Ja, ja. Also das muss man sich so vorstellen, dass ich versuche zu lernen und es funktioniert nicht und es geht wochenlang so. Und ich habe zu dem Zeitpunkt noch zu Hause gewohnt. Das heißt, wenn ich hörte, dass meine Mutter gerade von der Arbeit kam, habe ich meinen Schreibtisch so präpariert mit all den Büchern, dass es so ausgesehen hätte, als hätte ich gelernt, weil ich irgendwann einfach aufgehört habe.
Ach krass.
Ja, und dann bin ich, ja wirklich, das war so, ich habe wie so einer inneren Parallelwelt gelebt. Und bin dann immer dann, wenn meine Eltern halt nicht da waren, bin ich dann spazieren gegangen um den Block und habe mir Gedanken gemacht, was machst du jetzt, Rachel? Ja. Und dann gab es dieses eine Telefonat, was ich mit meinem jüngeren Bruder hatte, Benny, der ist gerade mal 10 Monate jünger als ich, wir sind wie Zwillinge. Mhm. Und dann habe ich ihm das erzählt, ey Benny, ich schaff das nicht. Mhm. Und dann sagte der Benny einfach zu mir, Rachel, hör doch einfach auf.
Krass, oh mein Gott.
Meine Fresse.
Kurz vorm Jura-Examen, muss ich jetzt noch mal kurz.
Ja, ja, richtig, genau. Ne? Ich war scheinfrei, also ne, ich war auf dem Weg. Mhm. Und dann sagte er einfach, hör doch einfach auf. Mhm. In dem Moment habe ich aufgehört. Ich habe eigentlich nur die Erlaubnis gebraucht, oh, dass mir eigentlich jemand sagt, es ist okay, dass du das nicht mehr weitermachst. Mhm. Du musst das nicht machen. Und das war so eine krasse Erleichterung gewesen, in dem Moment da jemanden zu haben, der mich auch mental supportet und mich überhaupt nicht judged, weil, also verurteilt dafür, weil ich halt schon auch ein krasses Studium hingelegt habe, also auch tolle, also gute Noten geschrieben habe, super viele Referenzen in der Zeit gesammelt habe und dann nicht verurteilt worden bin, dass ich sage, nee, das ist jetzt nicht mehr mein Weg, es passt einfach nicht mehr zu mir, auch wenn ich nicht weiß, wohin die Reise geht. Und dann habe ich dann trotzdem erstmal noch ein paar Wochen das einfach noch für mich behalten, habe das gar nicht meinen Eltern erzählt, weil ich genau wusste, das wird dann ein bisschen anders sein. Und dann war es halt auch so, die Mama hat geweint, der Papa hat geschrien. Aber, ja, aber Papa war richtig sauer. Es war Angst. Es war Angst. Also man muss sich auch eben klar machen, dass ich bin zweite Generation einer afrikanischen Migrantenfamilie. Also meine Eltern haben Wurzeln in Ghana und Nigeria. Und dann ist man hier. Und da hat das nochmal eine ganz andere Konnotation, wenn es darum geht, wirklich eine Karriere hinzulegen, also einen Job zu machen, der auch in sozusagen als gesichert gilt. Ne?
Ja.
Und dann macht man das nicht. Und dann triggert das sofort diesen Überlebensmechanismus meiner Eltern. Das ist also Panik, was sie dann natürlich haben. Das ist also nochmal ganz anders gelehrt sozusagen. Und es hat aber dann auch nicht lange gedauert, bis die dann eigentlich verstanden haben, weil das musste ich ihnen auch vermitteln. So, jetzt passt mal auf, ihr habt ja gesehen, wie ich das Ding hier durchgezogen habe. Also Angst zu haben, dass ich meinen Weg nicht finde, braucht ihr gar nicht haben. Mhm. Ihr kennt ja eure Tochter. Mhm. Und hab dann in der Zeit einfach angefangen, mich mehr damit mit mir und meinen Qualifikationen zu beschäftigen. Mhm. Das, was ich eigentlich wirklich machen will, weil ich gerne viel mehr mich mit Lebensrealitäten von Menschen beschäftigen wollte, weil im Jurastudium halt eben mein Schwerpunkt war Völkerrecht, Asylrecht, Migrationsrecht. Und es hat mir nicht gereicht, die ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen. Ich wollte tiefer gehen. Mhm. Ich wollte mich mit Menschen beschäftigen und vor allem auch das Thema, gerade weil es so ein politisches Thema ist, heute sowieso, diesen Paradigmenwechsel, also anders über Welt nachdenken, über Welt oder Weltbilder, die wir haben, über diese Menschen, die zum Beispiel hermigrieren. Mhm. Und da wollte ich reingehen. Und dann hat es eben ein Jahr gedauert, bis ich dann die Ethnologie für mich entdeckt habe und zwar mit Abstand die beste Entscheidung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich feiere mich heute noch dafür.
Krass. Das ist auch mir fällt jetzt gerade sowas ein, was ich in letzter Zeit häufig auf Instagram sehe zum Thema Zweifel und Entscheidung. Nämlich, das ist so ein kurzes Reel, wo es dann irgendwie heißt, how it felt to make the right decision. Und dann sieht man nur so, alles explodiert und alles bricht in sich zusammen und man selber bricht zusammen und keine Ahnung. Also man denkt irgendwie, es ist eine Vollkatastrophe. Ja. Aber manchmal fühlt es sich so an, wenn man die richtige Entscheidung trifft. Ja. Also es fühlt sich nicht immer gut an. Also das wollte ich nur mal direkt da einwerfen. Ja.
Total.
Und man merkt ja auch, ne, wie wichtig daran ist, also wie wichtig die Zweifel waren. Die Zweifel waren ja eigentlich was Gutes, weil hättest du nicht gezweifelt, du wärst nicht auf dem Weg, auf dem du heute bist. Ja. Also voll gut, dass die da waren.
Ja, total. Also super, dass du es auch nochmal erwähnst, weil das war mein innerer Kompass, der sich gemeldet hat. Mhm. So, das war also total wichtig. Okay, Rachel, es sollte für dich in eine andere Richtung gehen. Ja. Das hat mein Leben verändert.
Und es war ja dann auch so hilfreich, du hast ja gut, finde ich, erklärt. Am Anfang hast du die in dich reingefressen und dann hast du ja das erste Mal mit jemandem drüber gesprochen, wenn ich dich richtig verstanden habe, was dein Bruder war. Mhm. Und daran merkt man, wie wichtig es dann doch ist, auch mit jemand anderem drüber zu sprechen.
Ja, total.
Absolut. Ja. Okay, jetzt haben wir ganz viel mit Rachel gesprochen. Wir wollen natürlich auch mit unserem anderen Gast sprechen und die gleiche Frage am Anfang stellen. Felix, erzähl doch mal, also wann hast du denn das erste Mal in deinem Studium gezweifelt? Hol uns da doch mal ein bisschen rein. Wie war das denn so?
Bei mir war es ähnlich wie bei Rachel, aber auf eine gewisse Weise auch total anders. Mhm. Ich habe 2018 angefangen, Jura zu studieren. Bin dann relativ schnell durch Zwischenprüfungen scheinfrei geworden, ordentliche Noten gehabt, worauf vielleicht nochmal zurückkommen, dass das vielleicht nicht ganz so einfach ist, wenn man auch noch ordentliche Noten in seinem Studium hat, dann das Ganze noch abzubrechen.
Stimmt.
Und dann kam der erste Bruch, das waren so verschiedene Etappen, würde ich sagen, kam mit Corona. Mhm. Bei mir war es dann Corona, das hat dann so ein bisschen reingehauen in das Ganze, dann war alles von daheim aus. Am Anfang ging erstmal gar nichts.
Ja.
Dann konnte man ja in Jura, weil da Präsenzklausuren vorausgesetzt sind, erstmal keine Klausuren schreiben.
Krass.
Das war so der erste Punkt. Man hatte auch dann viel Zeit während Corona, um sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Manche haben Bananenbrot gebacken. Ich habe mich mit anderen Ich habe mich mit anderen Studiengängen auseinandergesetzt, anderen Berufswegen, habe das dann aber erstmal nicht weiterverfolgt, weil dann ging es irgendwann weiter und dann kommt irgendwann die Zeit in Jura, wo man anfängt Praktika zu machen. Es gibt verpflichtende Praktika. Mhm. Und das erste Praktikum bei einem Arbeitsrechtler, das war super. Und das zweite Praktikum dann in einer Großkanzlei, weil ich dachte, ich gehe später in die Großkanzlei. Ich mache mein Jurastudium, ich schreibe 2 Prädikatsexamina, ich gehe in die Großkanzlei.
Hört mal in die Folge von Jura rein, weil da erzählst du das noch, dass das dein Ziel und dein Wunsch ist, ne?
Genau.
Diese Richtung, genau.
Ja, und das war sozusagen die Idee, die ich im Kopf hatte. Und dann kam ich am ersten Tag in dieser Frankfurter Großkanzlei an und hatte natürlich schon ein Bild, wie das so ablaufen könnte, wurde dann aber nochmal für mich negativ überrascht und habe dann festgestellt, oh weia, das ist es gar nicht. Das kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen. Und da ist bei mir dann so ein bisschen so eine Welt zusammengebrochen. Nicht nur, wie überstehe ich die nächsten 30 Tage Praktikum? Das habe ich dann relativ schnell geregelt und habe das Praktikum nach Tag 1 abgebrochen.
Stark.
Sondern auch, wie überstehe ich jetzt diese 2, eventuell 3 Examensphasen? Erstes Staatsexamen mit Schwerpunkt und staatlichem Teil, beziehungsweise zweites Staatsexamen. Wie überstehe ich das mit dem Wissen, dass es für mich danach erstmal kein Ziel gibt? Das war für mich total schwer und das waren so die 2 Bruchstellen. Die erste so ein bisschen alles angeknackst und die zweite dann, wo dann das Berufsbild dann auf einmal sozusagen verschwunden ist und dann das Ganze so ein schwarzes Loch geworden ist.
Krass, aber das ist auch interessant, du hast quasi das Ziel verloren. Also du hattest ganz lange dieses Ziel, das will ich werden, das ist worauf es hinausläuft und plötzlich lief es nicht mehr darauf hinaus. Und das hat die Zweifel ausgelöst, würdest du das sagen?
Genau, also zum einen die Erfahrung, die Zweifel grundsätzlich ausgelöst haben und dann aber diese Problematik, dass ich dann kein Ziel mehr hatte, was das Ganze dann verstärkt hat.
Wie hat sich das für dich angefühlt? Also wie hat sich das geäußert? Kannst du das erzählen oder erinnerst du dich noch dran?
Das war für mich eine sehr, sehr schwierige Zeit, weil ich erstmal nicht wusste, wo ich mit mir hin sollte.
Ja.
Weil ich habe natürlich dann die Leute gesehen, die mit mir angefangen haben zu studieren und in Jura ist das dann nochmal, dann fangen andere an, dann in die Examensvorbereitung zu gehen. Man selbst ist dann vielleicht ein Semester hinterher, ist dann noch nicht in der Examensvorbereitung und dann sind andere ein bisschen weiter. Man selbst hängt ein bisschen hinterher, man verliert dann auch so ein bisschen den sozialen Anschluss teilweise, weil dann einfach andere Tagesabläufe drin sind. Und am Anfang, muss ich sagen, bin ich auch nicht aus dem Bett richtig rausgekommen. Da habe ich dann auch mal tagelang im Bett gesessen, tagelang im Bett Fernsehen geschaut, Netflix geschaut, sonst irgendwas. Nicht mehr so viel rausgegangen.
Also eine richtige Krise so.
Ja, es war auf jeden Fall eine Krise, ja.
Krass.
Und hast du, das klingt jetzt danach, dass du erstmal nicht mit jemandem drüber gesprochen hast. Oder wie war das damals? Also hast du dich komplett zurückgezogen oder hast du aktiv über deine Zweifel dann gesprochen mit anderen Leuten?
Ich habe das erstmal für mich behalten und habe versucht, das Ganze selbst zu lösen. Ja. Man kriegt ja in Jura seine Problemlösungskompetenz da so quasi mit in die Wiege gelegt. Mhm. Und dass man seine Probleme selbst zu lösen hat und selbst lösen kann. Das habe ich dann auch versucht und habe dann aber für mich erstmal nur nach einem Ausweg gesucht. Also habe gar nicht dann breit gedacht, sondern habe einfach nur, wie komme ich jetzt schnellstmöglich hier raus mit einer guten Lösung, weil ich natürlich auch wusste, ähnlich wie Rachel das geschildert hat, das muss ich noch verkaufen, die Lösung hier.
Absolut.
Und das muss am besten eine gute Lösung sein, weil sonst kriege ich das nicht so ganz verkauft. Und das war natürlich ein Thema, das ist im Endeffekt aber auch dann anfangs gar nicht so sehr um mich ging, sondern es ging darum, wie komme ich jetzt hier aus der Nummer halbwegs gut raus.
Nach außen, ne? Also wie verkaufe ich das nach außen, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Das ist übrigens ganz häufig bei Leuten, die Studienzweifel haben, eine der ersten Themen, die beschäftigen. Also eigentlich ist schon, ich habe ganz oft den Eindruck, es ist schon eine innere Entscheidung eigentlich gefallen oder man hat schon eine Tendenz, aber man kann sich einfach noch nicht vorstellen, das anderen zu sagen, weil wie reagieren die? Wie reagieren die anderen, die mit mir studieren, die das alle durchziehen, die alle sagen, was, mein Gott, du willst das jetzt abbrechen, so kurz vorm Ende oder wie auch immer. Oder jetzt hast du doch so gute Noten, das war ja auch so ein Beispiel. Also wie reagieren die KommilitonInnen, wie reagieren die Eltern, wie reagieren Partnerinnen, Partner, Freunde. Also ich glaube, das ist was sehr viele beschäftigt und das merken wir auch immer wieder. Und
das ist ja so ein Glaubenssatz, dann, ja, der da hochkommt, ne? So, dass man denkt, ah, wenn ich das jetzt abbreche, dann habe ich irgendwie versagt. So, ich muss das jetzt, ich habe doch eine Entscheidung getroffen und die muss jetzt verdammt nochmal bis zum Ende durchziehen. Das ist, glaube ich, was wir ganz häufig in den Beratungen dazu haben, was ja bei euch jetzt auch anklang. Und das ist halt super schwierig, sich davon zu lösen und zu verstehen, nee, das hat ja nichts mit Versagen zu tun, sondern so mit Ernst nehmen von sich selbst, den eigenen Bedürfnissen, den inneren Kompass. Das ist eigentlich das Gegenteil von Versagen, weil man erlaubt sich ja nicht stur weiter in eine Richtung zu rennen, wo man vielleicht schon weiß, die einen eh nicht glücklich macht, sondern erlaubt sich ja zu sagen, nee, okay, ich gucke mir das jetzt nochmal genauer an, ich muss das nochmal genauer prüfen, bin ich jetzt hier richtig oder nicht.
Und ich glaube auch, viele denken, ich habe jetzt schon so viel da reingesteckt, ich habe schon so viel investiert, das ist auch ganz oft was uns von Entscheidungen abhält. Wenn man sagt, ich habe schon so viel da reingesteckt, ich habe so viel investiert, ich kann doch jetzt nicht abbrechen oder ich kann doch jetzt nicht mein Berufsziel ändern, zum Beispiel, weil, Fun Fact, du hast nicht abgebrochen, da kommen wir gleich nochmal zu, aber also ich kann doch nicht mein Berufsziel jetzt hier ändern, weil ich habe doch schon alles da jetzt reingesteckt und dann war das ja alles umsonst. Das ist auch was wir ganz oft hören.
Ja.
Hast du dazu eine Assoziation, Rachel?
Total, total. Also gerade dann, wenn man es abgebrochen hat.
Ja.
Das ist ganz spannend, weil die Narrative ist wirklich ganz, ganz häufig, du hast da diese Zeit verschwendet.
Ja,
das
genau.
Ist das, ne, also ist die Art und Weise, wie man das bewertet. Mhm. Und das ist ganz spannend, weil ich für mich gesehen habe, als ich mir angeschaut habe, okay, was hast du eigentlich im Jurastudium alles gelernt?
Mhm.
Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich so erfolgreich auch nach dem Ethnologiestudium war, weil ich da Skills gelernt habe, die ich super gut in dieses Orchideenfach übersetzen konnte. Mhm. Das heißt, es war überhaupt gar keine verschwendete Zeit. Und das ist tatsächlich etwas, wo der Druck auch abgefallen ist, weil ich es nicht so bewertet habe.
Mhm.
Für mich ging es eher wirklich darum, ja, also auch die Frage, wie kommt man hier aus der Nummer raus, ohne dass man sozusagen eine so viel sozialen Backlash dann erlebt, das war eigentlich so meine Frage. Aber als das dann halt irgendwie auch durch war und ich das auch nicht so bewertet hatte, dann hat man den Kopf total frei, weil es ist keine verschwendete Zeit. Es war Teil meiner Persönlichkeitsentwicklung. Es dürfen sich Sachen verändern. Ich bin auch nicht in Stein gemeißelt. Und das ist voll okay, wenn man diese Perspektive aufs Leben hat. Und es dann auch noch, das ist, was es noch viel einfacher macht, wenn andere Menschen um einen herum das dann auch noch spiegeln.
Mhm.
Es würden sehr viele Menschen einen anderen Weg gehen. Das wüsste ich jetzt schon, wenn der Druck nicht da wäre.
Ist es auch was bei der Studienwahl zum Beispiel, wenn Leute sagen, ich bin mir nicht sicher, was ist denn, wenn ich das in 3 Jahren nicht mehr gut finde? Ja, das ist auch so eine häufige Frage. Was passiert dann? Und wir versuchen auch immer den Ratsuchenden zu sagen, hey, sie werden sich weiterentwickeln in dieser Zeit. Und es kann sein, dass es dann wirklich nicht mehr passt, dass es nicht mehr das Richtige ist. Weil, also Zweifel sind ja auch so ein Zeichen dafür, ich nehme mein Leben ernst und mir ist mein Weg wichtig, mir ist es wichtig, dass ich das mache, was zu mir passt und was ich will. Und das kann sich halt im Laufe der Zeit einfach verändern. Und man ist einfach nicht mehr dieselbe Person wie beim Studienanfang. Ja, man entwickelt sich weiter. Und das war ja dann bei dir der Fall und bei dir ja eigentlich auch, Felix, oder? Also du hast dich halt einfach anders entwickelt wahrscheinlich. Du hast gemerkt, oh, ich bin doch nicht der Großkanzlei-Typ. War das so ein bisschen so oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, ich glaube, unabhängig vom Studium ist das ja eine Zeit, Anfang 20er, Mitte 20er, wo man einfach nochmal viele Ansichten ändert.
Mhm.
Und dann sind dann einfach mehrere Dinge dann zusammengekommen und das hat dann dazu geführt, dass sich das dann alles so ein bisschen überschlagen hat und zusammengekommen ist und sich verändert hat und ja.
Was mich noch interessieren würde, wie war das bei euch beiden? Habt ihr das Gefühl damals gehabt, oh, ich bin irgendwie die einzige Person, die zweifelt? Also habt ihr euch damit einsam gefühlt? Dachtet ihr, ja, alle anderen wissen doch genau, was sie machen wollen? Wie war das so?
Das ist eine richtig gute Frage, weil wenn man dann erstmal äußert, dass man diese Zweifel hat, einen anderen Weg geht, meine Güte, ist man dann von Zweifeln umringt von anderen Menschen. Ja, weil keiner sich traut, das zu sagen.
Ja, ja.
Ne, das ist ganz spannend.
Das ist
also auch
so.
Das hat ganz viel auch mit Selbstreflexion, Mut zu tun, diesen Weg einfach zu gehen. Und das ist ganz spannend, weil ich dann auch, das war dann zum Beispiel, als ich dann in den Bachelor, du hast ja auch vorhin darüber gesprochen, Felix, ne, wenn man dann so ein bisschen vielleicht den sozialen Anschluss verliert und andere sind dann irgendwie weiter. Ich habe da tatsächlich andere Erfahrungen gemacht, dass als ich meinen Bachelor in der Ethnologie abgeschlossen hatte, dass es immer noch Personen gab aus meinem ehemaligen Jurastudium, die mit mir damals 2011 angefangen haben, die das erste Examen nicht geschrieben haben.
Ah, die immer noch im Jurastudium waren.
Ja, die immer noch drin waren. Weil das ist wirklich dann so eine ganz, ganz schwierige Phase, weil da ist so eine Stagnation. Du kommst halt irgendwann nicht mehr weiter. Ja. Und das war wirklich echt krass. Und es waren mehrere gewesen. Und dann noch andere, die dann halt auch leider es dann nicht geschafft haben.
Ja.
Und das ist dann auch nochmal ganz interessant dann doch zu sehen, ne, wenn man dann halt den Sprung irgendwie schafft. Und das ist wirklich nicht einfach. Also ich will niemandem erklären, dass ich da einfach durchgeschlittert bin, auf keinen Fall. Mhm. Also ich habe in der Zeit auch wirklich, ich habe 45 Kilo gewogen in dieser Zeit.
Oh mein
Also es ging richtig auch auf meinem Körper, weil es war so ein Druck in meinem Kopf, weil ich nicht, es sind Existenzängste. Ich bin 27, also zu dem Zeitpunkt gewesen, und ich habe eigentlich nur Abi und ich weiß gar nicht, wohin mit meinem Leben.
Ja,
das
krass.
Ist eine richtig stressige Zeit, ja, so. Aber mich dann in dieser Zeit, mich ganz stark um mich selbst zu kümmern und dann halt doch noch sozialen Support zu haben, das hat so viel verändert. Und dann zu sehen, oh, andere hätten in der Zeit, wenn sie zum Beispiel sich um diese Zweifel gekümmert hätten, weil es kann ja auch sein, dass man dann doch sagt, hey, ich habe jetzt nochmal einen anderen Push, das dann doch weiterzumachen, kann ja auch passieren, ne?
Ja, definitiv.
Dass man dann doch zumindest weiterkommt, egal in welche Richtung. Mhm. Und manchmal ist es dann halt eben nicht der Fall, wenn man auf diesen Zweifeln einfach sitzen bleibt.
Mhm. Ja, man kann ja auch so in dem Moment des Zweifelns irgendwann zu der Erkenntnis kommen, nee, ich will das doch so. Und deswegen macht man das dann auch weiter. Wie war das denn bei dir, Felix? Also hast du dich einsam gefühlt mit den Zweifeln oder gab es da viele Leute in deinem Umfeld, wo du wusstest, die zweifeln auch am Jurastudium?
Ich wusste, dass es die gibt.
Ja.
Ich habe mich aber bewusst nicht mit denen darüber ausgetauscht, weil für mich war Jura immer... Es wird generell schon so viel miteinander drüber geredet und wenn man dann privat zusammenkommt, wird auch noch über Jura geredet. Und das war mir schon immer so ein bisschen zu viel. Am Anfang habe ich da auch gerne mitgemacht, aber irgendwann dann so spätestens nach dem dritten, vierten Semester war ich dann so, lasst mich mal ein bisschen mit Jura in Ruhe. Was dann vielleicht auch ein bisschen dann damit zusammenhängt, dass ich dann vielleicht gar nicht mehr so viel Lust hatte irgendwann auf Jura. Aber ja, nee, gibt's auf jeden Fall. Die Leute, die zweifeln, und wenn man seine Augen aufmacht und drüber redet, dann findet man ganz, ganz viele... Die zweifeln, wahrscheinlich hat auch jeder schon mal gezweifelt, auch unabhängig von Jura, aber auch Leute, die andere Dinge studiert haben, auch unglücklich waren oder glücklich waren, also man kann mit allem glücklich und unglücklich sein.
Ja, total.
Um mal kurz noch Zahlen zu droppen, jede dritte Person wechselt tatsächlich ihr Fach. So, das heißt, die haben ja irgendwie alle schon mal gezweifelt, weil da folgt ja dann eine Entscheidung darauf. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele Leute, die zweifeln und sich nicht damit auseinandersetzen oder nicht gewechselt haben. Also einfach, um mal zu verdeutlichen, wie häufig das eigentlich vorkommt und wie verdammt normal Zweifeln ist.
47% wechseln im ersten oder zweiten Semester. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das merken wir auch in unseren Beratungen. Und wir versuchen das auch immer wieder deutlich zu machen, dass das eigentlich unglaublich normal ist und nicht dieses, oh, jetzt habe ich versagt, oh, ich habe... Es gibt immer noch diesen Mythos von, wenn ich das Fach zum Beispiel wechsle, dass das ein Studienabbruch ist. Das ist eigentlich nicht dasselbe. Ein Studienabbruch ist, ich breche komplett ab an der Uni und studiere nicht mehr und mache zum Beispiel eine Ausbildung. Das wäre jetzt, auch das ist völlig okay. Super cooler Weg. Also kenne ich auch mehrere Fälle, die mega happy geworden sind. Ich habe neulich einen beraten, Kunstgeschichte hat er studiert, hat abgebrochen, ist jetzt Notfallsanitäter. Super. Mhm. Ja, also der wollte das halt jetzt einfach machen und das ist auch nicht negativ konnotiert, dieses Studienabbruch. Aber ich wollte noch mal erklären, so dieses, der Fachwechsel ist wirklich fast der Normalfall. Und mir ist auch nochmal wichtig, die Studienstruktur in Deutschland ist auch ein bisschen anders, als sie zum Beispiel im Ausland ist. Im Ausland ist es sehr häufig so, dass man sich in den ersten 2, 3 Semestern an der Uni erstmal orientiert. Also man guckt in unterschiedliche Fächer rein, man belegt ein bisschen Jura, man belegt ein bisschen Kulturwissenschaft, ein bisschen unterschiedliche Sachen. Und dann entscheidet man sich erst, was wird jetzt das, wo ich meinen Bachelor drin mache? Und das ist eigentlich auch sowas, wo ich mir wünschen würde, dass wir das ein bisschen mehr an den Unis etablieren. Es gibt Unis, die das schon machen, also dass es mehr so ein Orientierungsstudium gibt, wo man so ein bisschen gucken kann. Aber nur, dass ihr das wisst, also das ist wirklich, viele wünschen sich das, viele brauchen diese Orientierung und man muss erstmal checken, wie ist das an der Uni so? Ja, also wie ist Studieren überhaupt? Was mich noch interessieren würde, Felix, ist, du bist ja jetzt aber dabei geblieben. Also du studierst ja immer noch Jura, du hast ja eben nicht das Fach gewechselt, so wie Rachel. Was hat dich denn dann dazu gebracht, dabei zu bleiben, obwohl sich dein Ziel verändert hat und du diese großen Zweifel hattest? Also wie hat sich das weiterentwickelt?
Ich habe, wie ich schon gesagt habe, am Anfang nach Alternativen gesucht, nach einem Ausweg. Dann ist mir irgendwann aufgefallen, naja, irgendwie gibt es jetzt nicht so die optimale Lösung für mich, die ich jetzt noch finde, und habe mich dann versucht, damit auseinanderzusetzen, was könnte ich denn noch mit Jura machen? Mhm. Oder muss ich denn überhaupt mit Jura am Ende in der Großkanzlei arbeiten? Ja. Oder als Staatsanwalt oder als Richter? Oder kann ich da auch ganz andere Dinge tun? Und habe dann angefangen, mir Vorbilder zu suchen, die einen anderen Weg eingeschlagen sind. Und habe dann mal mich auch zum einen in meinem Umfeld umgehört, dann aber auch einfach mal Google angeworfen. und auch in meinem Umfeld relativ schnell Leute gefunden, die Jura studiert haben, aber nichts mehr mit Jura zu tun haben. Leute, die jetzt im kaufmännischen Bereich arbeiten. Leute, die im Personalbereich arbeiten. Leute, die Coaching machen. Findet man alles Mögliche. Irgendwann habe ich auch einen Podcast gefunden, der heißt Mit Jura kannst du alles machen.
Geil, wir verlinken euch das.
Ja, kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Da wird auch über verschiedene Werdegänge berichtet. Und das hat mir total geholfen, einmal meinen Blick zu weiten, Schritt zurückzugehen und zu schauen, na, was geht denn noch? Und dann aber auch wiederum zu überlegen, was sind denn meine ursprünglichen Interessen? Wenn ich mir jetzt ausruhen könnte, wenn alles keine Rolle spielt, wenn Zeit keine Rolle spielt, wenn Geld keine Rolle spielt, was würde ich machen? Und dann ist mir ein Satz von meinem Studienberater eingefallen, Axel Cibulski, auch Grüße gehen an der Stelle raus.
Oh ja, ganz liebe Grüße. Ich bin ein großer Fan.
Der immer gesagt hat, mit Jura kann man jedes Interesse überformen. Und dann habe ich gemerkt, naja, wenn ich mir alles aussuchen könnte, würde ich wahrscheinlich irgendwie was im Fußball machen. Zu der Zeit hatte ich dann auch schon, habe ich nebenberuflich im Fußball gearbeitet und habe dann auch mit Leuten gesprochen, die dann gesagt haben, das ist eigentlich total interessant, dass du Jura machst, aber auch dann sozusagen Kompetenzen im sportlichen Bereich hast, weil wir haben entweder das eine, wir haben entweder die juristische Kompetenz oder wir haben die sportliche Kompetenz, aber das verbunden hat irgendwie noch niemand, sondern wir zahlen uns hier dumm und dämlich mit Anwälten, die wir hier immer bezahlen müssen, wenn wir die Kompetenz aber direkt bei uns im sportlichen Bereich hatten, also nicht mal wirklich der Vereinsjurist. Das ist für uns total spannend. Und dann habe ich langsam gemerkt, oh, da ist was, da könnte was gehen, habe mich dann damit weiter auseinandergesetzt, habe dann so ein bisschen nachgebohrt und dann irgendwie da jetzt so ein ungefähres Ziel gefunden, das ich jetzt auch gar nicht so genau festlegen möchte, aus der Gefahr heraus einfach, dass das ja wieder passieren könnte. Ich lege mich da jetzt auf was fest.
Ja, klug.
Und dann geht die Tür irgendwie wieder zu. Und dann stehe ich wieder vor demselben Problem, sondern habe jetzt da so eine ungefähre Zielrichtung, die ich jetzt mal so ansteuere und schaue dann einfach, was auf dem Weg herauskommt. Und das hat mir dann wiederum den Druck genommen, aus diesem Jurastudium jetzt, wenn man sagt, man möchte in die Großkanzlei, man möchte in die Justiz, dann braucht man gewisse Noten, Prädikatsexamen, 9 Punkte plus. Das erreichen so ungefähr 15% aller Studierenden, 30% rasseln komplett durch. Das heißt, da ist ein gewisser Druck drauf, dann auch diese Noten zu erreichen. Und den habe ich mir dadurch weitestgehend genommen und kann dadurch jetzt quasi in dieses Examen reingehen und sagen, nee, ich schreibe das einfach. Ich habe bisher meine Klausuren im Studium bestanden, dann werde ich auch irgendwie dieses Examen bestehen. Dann habe ich mein Examen und dann ist gut. Und das gibt mir eine innere Ruhe, die ich jedem nur empfehlen kann.
Ja, ich finde es total schön. Also du hast ja quasi gewechselt von einem Ziel auf eine Idee. Ne? Du hast jetzt nicht mehr ein fixes Ziel, auf das du versuchst hinzuarbeiten. Das hat ja sowieso nicht funktioniert, weil sich das in Luft aufgelöst hat. Und jetzt hast du halt irgendwie das mehr formuliert so als eine Idee. Das könnte eine Idee für die Zukunft sein. Ich glaube, das ist schlau, generell während dem Studium so Ideen einzusammeln. Was könnte ich vielleicht alles mal danach machen und dann unterschiedliche Ideen zu haben und nicht so dieses eine fixe Ding, was dann irgendwie nicht klappen kann oder was dann vielleicht einfach in der Realität so anders ist. Ja.
Ich glaube auch, dass sich sehr häufig Leute dadurch, dass sie an diesem einen fixen Ziel hängen, sich irgendwie selbst so ein bisschen im Weg stehen, weil man dann ja auch nicht bereit und offen ist, zu gucken, was legt mir das Leben jetzt so vor die Füße.
Total.
Ja. Und also bei mir war das auch so, dass ich habe ja am Anfang erzählt, soziale Arbeit erst und so weiter. Und ich glaube, wenn ich immer das fixe Ziel gehabt hätte, das hatte ich ja damals, deswegen habe ich gewechselt, Trainerin, Coach zu machen. Ich habe auch eine Zeit lang als Trainerin gearbeitet. Aber wenn ich gesagt hätte, das ist das Einzige, was ich kann oder machen möchte, ich weiß nicht, ob das so geklappt hätte und ob ich jetzt so happy wäre, weil dann irgendwann kamen plötzlich andere Ideen und andere Jobs und plötzlich kam das Beratungsthema um die Ecke und ich dachte, ach, das ist ja auch interessant, vielleicht kannst du das auch. Und während ich Beraterin bin, kommt das Thema Podcast um die Ecke und dann denkt man, ach, guck mal, vielleicht kannst du das ja auch, probierst es mal aus. Also wenn man sich immer so festlegt auf die eine Sache, dann ist man halt auch nicht offen zu gucken, ach, schau mal, jetzt kommt was Neues und vielleicht möchte ich das machen oder ich entwickle mich eben, ja. Und das ist einfach, glaube ich, wichtig. Und deswegen finde ich deinen Ansatz, Felix, so gut, dass du sagst, ich sag jetzt auch gar nicht, was wird's am Ende, weil vielleicht ändert sich das ja nochmal. Und dann bin ich auch nicht so, dann lege ich mich selber nicht so fest und mache mir selber nicht wieder so einen Druck. Das finde ich eigentlich sehr gut.
Ja, also ich finde mega, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist nämlich ziemlich deckungsgleich eigentlich mit meinem Weg gewesen, dass ich in der Zeit, das habe ich gemerkt, gerade dann, wenn man sich anschaut, okay, gibt's noch eine andere Möglichkeit und man schaut sich dann vielleicht andere Studiengänge an, andere Berufe, das ist dann auch wieder ein sehr starkes Außenziel sozusagen im Sinne von, das muss es irgendwie konkret sein. Und ich habe es genau umgekehrt gemacht, indem ich bin ein sehr kreativer Mensch. Das heißt, wenn ich so Bilder hatte, ich habe immer viel Bilder im Kopf, habe ich dann einfach zum Beispiel, wenn ich so mir vorstelle, okay, dass du auch zum Beispiel in einen Podcast reinsprichst, dass du auf der Bühne bist oder dass du was schreibst, dass ich dann einfach über Google mir Bilder runtergezogen habe, bin dann mit dem USB-Stick zum DM, habe dann alle Bilder ausgedruckt und habe dann eine Vision Wall geklebt. So, also ich habe die bis heute noch in meinem Jugendzimmer bei meinen Eltern. Da hängen all die Bilder, so ganz verschiedene Cluster, so, was könntest du dir vorstellen? Und so habe ich das sozusagen ausgebildet, im Sinne von was würde mich bereichern, weil es geht ja eigentlich darum, dass ich ein erfülltes Berufsleben haben möchte, wo ich das Gefühl habe, meine Potenziale leben zu können. Und das ist häufig nicht einfach nur dieser Studiengang, sondern einfach die Art, wie du dies auch zusammen bastelst. Und da ist ja auch immer so dieser starke Wunsch nach Sicherheit. Deswegen sucht man sich auch dieses eine Ziel, da muss es hingehen. Es ist eigentlich, man kann es alles vergleichen mit der Liebe. Same, ne? Der Typ muss es sein. Ja, dann kommt dann vielleicht doch jemand, der besser ist oder der besser zu mir passt zumindest, ne? Genau, und so hat sich das dann alles entfaltet und dann bin ich dann auch ins Coaching gegangen, habe mir Unterstützung geholt, während ich Ethnologie gemacht habe. Und dann kam dann so eine Klarheit raus, wer ich bin, was meine Vision ist für das, was ich machen möchte. Also bei mir Schwerpunkt eben rassismuskritische Bildungsarbeit. Dann war das Ding einfach geritzt. Und das ist ganz spannend, weil selbst in dieser Selbstständigkeit kommen immer unterschiedliche Aufträge, an die ich vorher nicht gedacht habe. Es war nur der Kern ist sozusagen einfach klar, wofür ich brenne. Und der Rest kommt dann.
Und was ganz wichtig ist ja auch, dass einem am Anfang manchmal auch noch nicht klar ist, wofür man brennt. Ja. Also wir haben ganz häufig auch Leute da sitzen, die sind nach dem Abi und sagen, ja, ich suche eigentlich das, wofür ich brenne. Aber ich weiß nicht, was das ist. Ja. Also ich weiß irgendwie, ich muss für was brennen. Alle sagen, ich muss für was brennen und machen sich da auch schon wieder den Druck, dass sie nicht wissen, was für was brenne ich denn. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich wusste nach dem Abi nicht, für was ich brenne. Ich wusste irgendwie, irgendwas mit Menschen vielleicht. Aber was ich mit denen mache, keine Ahnung. Ich wäre auch, glaube ich, eine super Juristin geworden. Also, weil da hätte ich auch irgendwie wahrscheinlich, weiß ich nicht. Also manchmal denke ich mir, das wäre vielleicht auch ein guter Weg gewesen. Aber das wusste ich damals nicht. Also es hat sich einfach das Interesse da noch nicht rauskristallisiert. Das kam erst später. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man weiß, ich muss jetzt auch noch nicht wissen, für was ich brenne. Das darf sich einfach entwickeln. Und es kommt dann irgendwann von ganz alleine, wenn ich versuche, nicht ständig zu denken, ich muss jetzt linear diesen geradlinigen Weg gehen. Ja, so. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Ursachen für Studienzweifel. Also es gibt unterschiedliche Gründe. Bei dir, Felix, war es, wenn ich es richtig rausgehört habe, so, das Ziel hat sich verändert und du wusstest erstmal nicht, will ich das, was ich mir beruflich vorgestellt habe, danach überhaupt machen, und das musste sich verändern. Und bei dir, Rachel, war es einfach komplett Überforderung und magst du nochmal sagen, was war bei dir so, kannst du eine Ursache nennen oder würdest du sagen, war das das falsche Fach? Was war bei dir der Grund?
Also ich würde nicht direkt sagen, dass es das falsche Fach war, sonst hätte ich das auch viel früher gemerkt, dass es nicht das Richtige mehr für mich ist, sondern es hat viel mit diesem gesamten Jura-Klima auf jeden Fall zu tun. Das ist ein anderer Kosmos, muss man einfach mal sagen. Wenn man dann in die Ethnologie geht, dann weiß man, dass das sind zwei unterschiedliche Lebenswelten. Das ist so ein starker Karrierefokus, ein sehr, sehr stark leistungsbasierter Studiengang. Und meines Erachtens nach, zumindest in meiner Zeit, mit denen ich studiert hatte, sehr oberflächlich. sehr oberflächlich. Also gar nicht in die Tiefe reingehen. Also es ist etwas, was mich schon sowieso sehr abgeturnt hat, weshalb ich eigentlich immer gesagt habe, okay, mach schnell diese ganzen Klausuren und dann buchst du die nächste Reise im Jurastudium, damit du wieder rauskommst. Das war so ein Ding. Und dann aber auch so eine Unzufriedenheit, weil ich genau wusste, also diese rechtliche Rahmenbedingung, dass du da Spezialisten hast, also gerade in dem Bereich, wo ich unterwegs war, mega, mega wichtig, braucht es. Mhm. War für mich nicht zufriedenstellend.
Ja, okay.
So, ne? Also ich wollte tiefer gehen, ich wollte mehr mich mit Welt beschäftigen. Warum sind wir überhaupt in der Situation politisch gesehen, in der wir gerade sind? Das heißt, es hat mich einfach nicht erfüllt. Ich bin nicht tief genug gegangen und hätte mir auch mein Leben, also ein Leben als Juristin tatsächlich überhaupt gar nicht mehr vorstellen können. Auch die Arbeitsbedingungen. Also weil ich sehr selten tatsächlich Juristinnen kenne, die in ihren Fällen unterwegs sind und die sagen so, cool, freue mich voll, dass ich das mache. Also vielleicht bei internationalen Organisationen, ja, aber so in der Regel eher weniger.
Das heißt, würdest du sagen, es hat nicht mehr so zu deinen Werten gepasst?
Ja.
Ist da, kann man das sagen? Also deine Werte haben sich vielleicht jetzt gar nicht verändert, aber du hast vielleicht die nicht so im Blick gehabt oder wie auch immer. Also weil es hört sich sehr nach so einer, es passt, also ne, wenn der Menschenschlag jetzt nicht so passt und wenn man merkt, oh, die denken alle anders als ich und das ist irgendwie, und ich habe ganz andere, also ich bin nicht so karriereorientiert oder was auch immer. Das sind ja alles so Werte.
Total, total. Und die waren aber die ganze Zeit schon da, sonst hätten die mich gar nicht in diese ganzen Auslandsprogramme oder Seminare, alles in Bezug auf Menschenrechte etc. geschoben sozusagen. Also es war schon da die ganze Zeit, dass ich alles für mich so gebastelt habe, dass es zu mir passt. Und dann, als es zum Ende kam, dann weißt du, okay, das wird jetzt sozusagen mein Alltag dann sein, wenn ich später Juristin bin. Und dann wurde richtig klar, das passt überhaupt gar nicht mehr zusammen.
Ah, krass.
Das war dann nicht mehr, das war dann richtig sichtbar. Und dann erst, als ich dann in die Ethnologie bin, dann hat sich noch viel krasser gezeigt, wo ich zu Hause bin. Das ist also so ein angenehmes Feld. Die Menschen, das ist wirklich sich hinzusetzen und über Welt nachzudenken. Was manchmal natürlich ein bisschen schwierig ist, weil da häufig Karriereprobleme sind. Ja, weil wir philosophieren sehr gerne über uns selbst, reflektieren wir und die Welt. Aber dann die Frage, wie geht's weiter?
Ja.
Und wenn du dann in diesem Orchideenfach aber die Kompetenzen hast, zum Beispiel jemand, der in einem Jurastudium war, der halt weiß, wie du mit Disziplin Sachen halt für dich strukturieren kannst, ey, ich könnte Archäologie mit Beifach byzantinische Kunstgeschichte studieren, ich könnte ein Unternehmen gründen. Also so krass ist
du hast
das.
Quasi die weil du einfach im Jurastudium die Fähigkeiten entwickelt hast.
Richtig. Ja, richtig. Und das ist, was ich so feiere. Deswegen, also heute, ich würde sagen, ich bereue keine einzige Sekunde im Jurastudium. Das möchte ich nochmal ganz klar sagen. Mhm. Null.
Mhm.
Es hat mich genau zu dem Zeitpunkt dorthin gebracht, wo ich dann war. Dann habe ich den Absprung geschafft. Und das war gut so. So, ich gucke also gut auf diese Zeit zurück, aber es ist auch okay, dass es vorbei ist. Ne? So.
Ja. Und du wärst halt an dem heutigen Punkt nicht, wenn du nicht in dem Jurastudium gewesen wärst, weil da haben sich ja die Interessen erst ausgebildet.
Total.
Ne? Das hatten wir vorhin ja auch.
Ja.
Ja.
Das ist auch nochmal wichtig, dass es nicht diese falsche Entscheidung gibt. Mhm. Also das hören wir auch oft. Ich habe mich falsch entschieden und jetzt habe ich Angst, ich entscheide mich wieder falsch zum Beispiel. Also das ist auch so, das sind glaube ich so auch wieder diese Glaubenssätze, dass wir denken, alleine solche Formulierungen machen uns einfach unheimlichen Druck. Und dass man mal versucht, das irgendwie anders zu sehen. Nicht so, ich habe mich jetzt hier falsch entschieden, sondern ich orientiere mich um. Ich nehme jetzt das, was ich gelernt habe, mit in einen anderen Bereich. Ja, ich habe sicher viele Sachen auch aus der sozialen Arbeit in der Beziehungswissenschaft dann auch wieder gebraucht. Und ich mache auch viele Sachen heute noch, die ich damals gemacht habe, die ich da im Studium gelernt habe, habe ich einfach noch gebraucht. Ich habe zum Beispiel in dem Studium gelernt, wie man lernt. Also ich wusste vorher nicht wirklich, wie man lernt. Und an der FH ist das alles sehr strukturiert und dann musst du einfach lernen. Also du musst dich hinsetzen und das auch sehr viel auswendig lernen. Und da habe ich das dann irgendwie gelernt. Also das finde ich auch ganz wichtig.
Mhm. Und ich finde auch wichtig, der Gedanke kam mir gerade, dass man Zweifel aber auch nicht so überbewertet. Also wichtig ist, sich zu überlegen, und das würde ich euch gleich gerne auch dann noch fragen, wie lange sind die Zweifel eigentlich schon da? Wie lange begleiten die mich? Weil jetzt, ne, das sind auch nur Gedanken. Also wenn man jetzt mal einen Tag zweifelt, es ist halt ein Gedanke, wenn er wieder weggeht, da muss man jetzt auch nicht sein komplettes Leben in Frage stellen. Und wichtig da, finde ich, ist zu analysieren, wie lange begleiten einen die Zweifel. Und bei euch klang das so, dass das ja eine längere Phase war. Könnt ihr mal noch was dazu sagen? Rachel, starte doch gerne mal. Mhm. Wie lang war diese Phase des Zweifelns?
Ja. Die ging über ein paar Monate, genau. Und dadurch, dass ich jemand bin, der sehr gerne journalt, also schreibe in Notizbücher, ist das dann nochmal so richtig deutlich geworden, dass das richtig tief sitzende Zweifel waren, dass das absolut nicht mehr der richtige Weg ist. Es hat sich also immer mehr gesteigert, bin dann auch habe dann auch für mich alleine gelernt in der Rap-Zeit und habe mich auch zurückgezogen. Netflix war mein bester Freund in der Zeit, also ist auch ganz witzig, genau. Also da war es sehr, sehr, sehr deutlich, dass dass ich da richtig tiefsitzende Zweifel hatte. Und da ich in der Zeit mich sowieso schon stark mit dem Thema innere Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, also dann einfach auch mal das Thema Selbstzweifel zu googeln und sich mal mit Perspektiven von anderen über YouTube oder so zu beschäftigen, dann war es ganz klar, okay, das ist etwas, was ich auf jeden Fall ernst nehmen muss, weil es entscheidet darüber, ob mein Leben jetzt nach rechts geht oder eben nach links. Und habe dann auf mich gehört. Und das heißt, dieses innere Aufhorchen und sich mal damit zu beschäftigen, finde ich unheimlich wichtig. Und dann kann es eben sein, dass das wirklich ein fliehender Gedanke ist oder flüchtiger Gedanke ist. Aber es kann auch sein, dass dir echt jemand sagt, okay, jetzt musst du vom Schiff entweder springen sozusagen oder du musst halt irgendwie, keine Ahnung, einen anderen Weg gehen oder so. Aber ja, so habe ich das gemacht.
Und Felix, bei dir?
Bei mir auch definitiv über einen längeren Zeitraum. So lange, dass ich mir dann immer verschiedene Sidequests gesucht habe. Angefangen mit Trainerlizenzen, die mich dann zu meinem späteren eventuell meiner Idee gebracht haben. Bis hin zu, ich habe noch eine freiwillige Seminararbeit über jüdisches Recht im Mittelalter geschrieben, weil ich mir dachte, dass ich ja vielleicht doch noch eine Doktorarbeit machen will. Und ja, also ich hatte genug Zeit, um viele andere Dinge zu tun, die dann wenig mit dem Studium zu tun hatten oder wenig mit dem Primärziel Examen schreiben.
Ja. Und kannst du es so umreißen? Waren es Monate?
Monate, ja.
Ja, okay. Also wir reden jetzt nicht von ein paar Wochen oder kurz vor Klausur. Also da kann das, glaube ich, bei allen mal vorkommen. Und
genau, weil Zweifel sind ja normal.
Genau, also das ist ganz wichtig. Genau, das ist uns beiden ganz, ganz wichtig, dass Zweifel völlig normal sind und sich manchmal auch immer wieder zeigen. Das heißt aber noch nicht unbedingt, das große Ganze muss jetzt eingerissen werden. Das ist aber übrigens auch ein Punkt, wo wir dann gerne immer noch mal darauf hinweisen, dann auch sich Beratung zu suchen, ja. Also wenn man merkt, es kommen Zweifel immer wieder. Es fängt an, dass ich nur noch darüber nachdenke, dass ich anfange, in meine Journals zu schreiben oder mich da einfach sehr, sehr viel mit beschäftige. Oder die ganze Ablenkung, die ich vielleicht versuche noch zu finden oder was auch immer nicht mehr so gut funktioniert. Das sind wirklich Sachen, wo ich sagen würde, hey, dann einfach mal wirklich Beratung suchen, weil dann geht man damit nach außen, macht es nicht mehr mit sich selber aus. Und dann kann man auch mal gucken, wie krass sind die Zweifel wirklich. Ist es jetzt vorübergehend? Weil da können wir dann auch in der Studienberatung unterstützen, zu gucken, ist das jetzt vorübergehend, weil vielleicht gerade was ansteht, worauf man keinen Bock hat. Also, keine Ahnung, wenn die Statistikklausur kurz bevorsteht, war bei mir immer so, dann da habe ich große Zweifel gehabt. Also an meinem Studium. Aber dann kann man quasi gucken, was sind die Gründe und sind die so schwerwiegend, dass ich möchte oder dass ich das Gefühl habe, ich muss was verändern. Und an welcher Stelle muss ich was verändern? Das Verändern kann ja auch nicht immer heißen, ich muss das Studium abbrechen oder wechseln, sondern es kann sein, ich muss das Ziel verändern oder die Bedingungen oder irgendwelche anderen Rahmenbedingungen. Und da ist uns auch nochmal wichtig, die Ursachen nochmal zu nennen oder euch zu erzählen. Also es kann halt ganz unterschiedliche Ursachen geben. Es kann sein, ihr seid im falschen Fach. Also im falschen Fach heißt eher, das Fach trifft nicht meine Interessen. Ich interessiere mich de facto einfach nicht dafür. Ich kann mich nicht motivieren, ich kann mich nicht aufraffen, weil das, womit ich mich beschäftigen muss, einfach wirklich durch die Bank kein Interesse bei mir weckt. Das ist nicht mal ein Thema, weckt kein Interesse. Also ich nenne immer das Beispiel, ich musste irgendwie Geschichte der Volkshochschulen in Deutschland ein Seminar machen. Das ist das Langweiligste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. musste ich sogar irgendwie, das war sogar Prüfungsthema, also ganz, ganz schlimm. Weiß ich auch nichts mehr drüber. Das hat mich nicht interessiert. Aber es sollte nicht durch die Bank mich nicht interessieren. Es sollte nicht so sein, dass ich das Gefühl habe, egal in welches Seminar ich gehe, ich sitze da und denke, what the fuck, was labert ihr hier? Ich will das gar nicht. Das interessiert mich einfach nicht.
Und anders könnte es ja auch sein, man mag eigentlich die Inhalte, aber es klappt einfach nicht mit den Klausuren. Das ist auch so ein Zweifelding, ne? Und dann heißt es eben, dann wäre die Lösung eben nicht unbedingt, ich muss mein Fach wechseln, sondern die Erkenntnis, vielleicht in der Beratung zu analysieren, oh, okay, alles klar, eigentlich mag ich mein Fach total gerne, aber ich kann nicht die Leistung abrufen. Und dann müsste man an der Stelle Schraube drehen und schauen, wie kriegt man es hin, dass ich in den Prüfungen die Leistung abrufen kann.
Genau. Oder das auch nochmal ein anderes Beispiel für das Ziel ist weggefallen. Also wir haben euch ja jetzt nicht unabsichtlich eingeladen, sondern schon Jura einfach genommen, weil das so genau einer von diesen Studiengängen ist, wo man lang auf ein Ziel hinarbeitet, das da am Ende steht, das große Examen so ungefähr. Und es sehr vielen auch schwerfällt, das dann loszulassen oder davon irgendeine Veränderung vorzunehmen. Und wem das auch oft häufig so geht, sind die Lehrämtler. Also das heißt, wenn man zum Beispiel im Lehramtsstudium feststellt, ich will gar nicht Lehrerin oder Lehrer werden, ist ein ganz großes Thema. Und auch da nochmal zu schauen, bedeutet das automatisch, dass ich dieses Studium abbrechen muss? Oder weil mich vielleicht die Inhalte doch interessieren. Vielleicht finde ich das spannend, das Fach, das ich da studiere. Und ich finde auch die Pädagogik interessant. Ich will nur einfach nicht vor einer Klasse stehen. Dann heißt es manchmal nicht automatisch, ich muss jetzt hier einen Wechsel machen. Sondern es gibt auch Jobs für Leute. Das könnt ihr dann mal so machen, wie Felix das gemacht hat. Hört euch mal um, wie viele Leute Lehramt studiert haben und nicht Lehrerinnen und Lehrer sind. Das sind sehr, sehr viele. Sehr, sehr, sehr viele. Also man muss nicht unbedingt Lehrerin oder Lehrer werden. Das kann zum Beispiel auch nochmal so eine Veränderung sein. Man kann mal gucken, das geht auch nochmal so in die Richtung, was Annabelle gerade sagte. Wie sind meine Lernstrategien? Schiebe ich irgendwie viel auf, weil ich, was auch immer, da irgendwie so ein Thema habe mit Aufschieberitis und immer auf den letzten Drücker? Das sind alles Themen, die so ein bisschen bearbeitet werden können. Entweder bei uns in der Studienberatung oder in der psychotherapeutischen Beratungsstelle. Und dann kann man auch gucken, geht es mir vielleicht danach besser?
Es kann auch der Studienort sein. Also ja, einfach, um mal deutlich zu machen, an wie vielen Faktoren das liegen kann, dass es nicht immer das Fach ist, sondern auch andere Faktoren. Weil es kann ja sein, man studiert in einer Stadt, wo man einfach irgendwie nicht happy ist, so aus unterschiedlichen Gründen. Und das würde sich auswirken auf die Studienzufriedenheit und auch auf die Motivation. Mhm. Und das lohnt sich dann, das eben durchzuanalysieren und zu überlegen, was ist es denn eigentlich, was mich zum Zweifeln bringt und was könnte ich verändern, damit die Zweifel sich vielleicht etwas in Luft auflösen. Ja.
Ja.
Da würde mir noch auch nochmal voll wichtige Punkte, die ihr gerade genannt habt, weil da fällt mir gerade auch ein, gerade für die Menschen, die unbewusst nicht systemkonform sind. Mhm. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz großes Thema, wenn ich eigentlich merke, dass ich vielleicht Sachen machen möchte oder irgendwie in eine Richtung gehe, die gar nicht vorgelebt ist. Die gar nicht Teil dessen ist, meines Kosmos, was ich im Studium beigebracht bekomme, dass es eben diese Wege gibt. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, da, wenn du diese Vorbilder noch gar nicht hast, ne, die Frage, wie gehe ich eigentlich damit um? Und ich möchte jetzt nicht über Fußball sprechen, als wäre es das Auffanglager für alle Sachen, aber du bist ja im Fußball verortet, ich bin auch irgendwie im Fußball gelandet. Ich kenne übrigens eine Lehrerin, also ganz toll, sie hat Lehramt studiert und sie macht tatsächlich Integrationskurse für die Bundesligaspieler, die hierher den Transfer in die deutsche Bundesliga machen. Wie geil ist das denn bitte? Ja, super. Und sie hat sich das halt so ein bisschen zusammengebastelt aus den Zweifeln, die sie im Studium hatte, dass sie merkt, das ist nicht mein Weg, hat das zwar zu Ende gemacht, weil sie hat das schon gemocht, was sie gemacht hat, aber ich möchte irgendwie was anderes machen und dann musste sie halt ihr eigenes Ideenreichtum halt anzapfen und das ist ja nicht immer so einfach, wenn du in einem System sozusagen bist, wo viele eigentlich eher den regulären Weg gehen, der schon gegangen worden ist und da bräuchte es auch nochmal so Unterstützung, dass man ja Unterstützung einfach hat, auch mal was Neues zu wagen, weil also das, was die Rieke Pramor heißt sie, mega, was die macht und es gab es vorher nicht. Ja. Also es ist Pionierarbeit, was sie gemacht hat, vor allem in der Männerbundesliga. Ja. Also ich feiere das hart.
Ja, das ist echt cool. Ja, aber das ist ein super gutes Beispiel, also für, dass man nochmal gucken kann, also dass man sich nicht zu krass festlegt. Das ist nochmal das, was ich vorhin sagte. Ne? Also nicht zu sehr, zu starr denken. Es muss hier linear laufen. Und wenn es nicht linear läuft oder ich nicht in den normalen Weg passe, dann breche ich hier raus und bin arbeitslos und dann beginnt die große Katastrophe. Ja. Also da und da bitte wirklich noch mal ganz, ganz wichtig, unbedingt Beratung holen. Also auch wenn es um das Thema, ich möchte eine neue Berufsidee entwickeln, gerne noch mal zum Career Service gehen von den Unis. Also jede Uni hat Career Services. Da noch mal gucken, hey, kann ich vielleicht zusammen mit dem Career Service was entwickeln? Ein Berufsfeld, wo ich eben noch kein, wie du gerade sagtest, Rachel, Vorbild habe, wo ich noch nicht weiß, wie komme ich in dieses Berufsfeld überhaupt rein? Also ich glaube, das können wir alle, da können wir alle zu relaten. Also es gibt einfach Berufsfelder, wo wir alle, also wo auch wir, Annabelle und ich, nicht wissen, wie man da jetzt reinkommt.
Also ich hätte auch nie gedacht, dass ich in dem Beruf lande, in dem ich jetzt gerade bin.
Nee, ich auch nicht. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt, kann ich ehrlich nicht. Gesagt. Und dass man da mal einen Podcast machen würde, auch nicht. Ja. Also es gab noch keine Podcasts, als ich angefangen habe zu studieren. Genau, was auch noch wichtig ist, es gibt manchmal noch Rahmenbedingungen, die nicht passen. Das möchte ich einfach noch mal erwähnt haben. Finanzielle Schwierigkeiten, manche können nicht das Fach wechseln, weil, keine Ahnung, es Druck von außen gibt, von den Eltern, vom BAföG-Amt, I don't know. Da auch unbedingt trotzdem Beratung suchen und gucken, an welcher Stellschraube kann man drehen, dass es irgendwie doch besser wird. Weil häufig ist die Erfahrung, die wir auch machen, manchmal reicht es wirklich an einer Stelle im System, an einer Schraube zu drehen. Es muss manchmal gar nicht die große Schraube sein, sondern es reicht manchmal, wenn man zwei kleine Schrauben dreht und dann ändert sich das System auch wieder. Also dann ändert sich die Haltung oder was auch immer. Und das heißt, auch wenn ihr durch äußere Faktoren wirklich gehindert seid und sagt, ich kann hier jetzt nicht das Studium abbrechen, ich muss das jetzt durchziehen, dann trotzdem nochmal gucken, wie kann ich mir Unterstützung holen, dass es zumindest ja jetzt erträglich bleibt und nicht total aus dem Ruder läuft, genau.
Und was man sich da ja auch ins Gedächtnis rufen kann, ich finde, das merkt man ja, oder ja, unser Gespräch bisher macht das gut deutlich. Bei uns allen Vieren waren Zweifel immer ein gutes Ding, dass die da waren. Also wir sind eigentlich alle zu dem Ergebnis gekommen, dass es gut war, dass wir die Zweifel hatten, weil sonst hätten wir auf jeden Fall nicht die Ideen gefunden für neue Ausrichtungen. Die wären ja sonst nicht da, ne? Und ich finde, das kann einem ja vielleicht auch ein bisschen Mut machen, wenn man zweifelt, das eher zu verstehen als einen Moment der Entwicklung, wenn man sich traut, die anzugucken und dann nicht zu verharren.
Absolut, ja. Felix, ich lese dir jetzt mal so ein paar typische Glaubenssätze vor, die wir immer wieder hören von unseren Ratsuchenden, wenn es um Studienzweifel geht oder wenn es um Fachwechsel geht oder wenn es um die Frage geht, was soll ich danach damit machen und ich weiß es doch noch gar nicht und so weiter. Also das Thema, über das wir heute sprechen. Und du kannst mir mal sagen, was hältst du jetzt aus der jetzigen Perspektive, wo du diese Zweifel durchlebt hast und für dich irgendwie einen Weg gefunden hast, was hältst du von diesem Glaubenssatz? Kannst du dazu was sagen, ja? Also macht der Sinn, macht der nicht Sinn und so weiter.
Ich versuch's.
Probier's mal. Wenn ich wechsle, war alles umsonst.
Würde ich verneinen, aus dem einfachen Grund, dass man wahrscheinlich einfach nur einen Schritt zurücktreten muss, mal ganz genau schauen muss, was man eigentlich gemacht hat. Jetzt in Jura ist es dann vielleicht die Problemlösungskompetenz, Analyse. Mhm. In anderen Studiengängen werden es andere Dinge sein. Sich einfach ganz genau zu überlegen, was hat man eigentlich gelernt, abgesehen vom Fachlichen. Mhm. Und dass man da ganz viel mitnehmen kann und dass es auf jeden Fall keine verschwendete oder vergeudete Zeit ist.
Okay. Ich habe noch einen Satz für dich. Vielen Dank schon mal. Ich bin schon zu weit fortgeschritten. Also ich habe schon zu viel investiert.
Würde ich auch so nicht unterstreichen, weil die Zeit, die man dann eventuell später damit zubringt, unglücklich in einem Beruf oder einem Berufsfeld zu sein, ist wahrscheinlich definitiv länger als die Zeit, die man bisher in sein Studium investiert hat.
Definitiv.
Auf jeden Fall.
Ja.
On point.
Ja.
Komm, wir machen mal direkt weiter mit dem nächsten für Rachel. Also ich gebe dir mal den Satz, den ganz viele immer denken. Ich enttäusche meine Familie, wenn ich jetzt mein Studium wechsle.
Den kennst du auch gut, gell?
Ja, ja, total. Oh. Ja.
Was würdest du dem jetzt, also mit deiner heutigen Erfahrung, was würdest du dem Satz entgegensetzen?
Ich enttäusche meine Familie.
Also ist das wahr?
Ja. Also meines Erachtens in den meisten Fällen nicht. Ich möchte nicht sagen, es gibt tatsächlich Familienkontexte, ne, wo das wirklich schwierig ist. Aber in den meisten Fällen ist das überhaupt gar nicht der Fall. Das ist sozusagen die eigene innere Projektion der Angst auf die Familie. Und wenn man das dann häufig geäußert hat, hat man eigentlich dann voll die Unterstützung und Mitgefühl. Und dass dann man Hilfe bekommt, okay, dass man dann gemeinsam den Weg sucht. Deswegen, also hier geht's gar nicht darum, dass man irgendwie Erwartungen der Familie erfüllt, sondern eigentlich möchte die Familie ja den besten Weg für einen.
Ja.
Und sie haben natürlich auch manchmal eine Vorstellung, aber wenn man sich ja mal gemeinsam an den Tisch sitzt, dann ist es eigentlich immer so, meine Eltern haben es auch gesagt, nachdem mein Vater mich angeschrien hat, so am Ende des Tages will er eigentlich nur, dass ich happy bin. Er hat es nicht ertragen, mich so zu sehen. Das hat ihn getriggert.
Dass es dir so schlecht ging.
Ja, das, ist
das
so
hat ihn, ja.
Richtig, ja.
Genau.
Weil den nächsten Tag hat er dann immer mal Suppe gemacht und für mich gekocht, so dass ich mich wieder aufpäppeln kann. Also da hat man schon gemerkt, das waren die inneren Ängste, die ich auf meine Familie projiziert habe und alle waren am Start, nachdem ich es gesagt habe.
Ja. Ja. Da möchte ich auch unbedingt noch was zu sagen. Also mir ist klar, dass nicht alle Familienkontexte so funktionieren und dass es manchmal auch Familienbeziehungen gibt, in denen das schwieriger abläuft. Wenn wir jetzt mal von einer gesunden Familienkonstellation, ich meine jetzt einfach oder einer gesunden Beziehung ausgehen, ich habe ja selber auch Kinder, ich kann nur sagen, wenn man da ein gutes Verhältnis hat und das habe ich zu meinen Kindern, das Einzige, was mich interessiert, das Einzige ist, dass es denen gut geht. Es ist mir scheißegal, was die da für einen Weg, also wie sie an dieses Ziel kommen. Aber das ist mir das Allerwichtigste. Das heißt, wenn mein Kind zu mir käme und sagen würde, ich breche das hier ab, weil ich bin todesunglücklich, ich kann mir wirklich keinen Kosmos vorstellen, in dem ich sagen würde, das machst du jetzt nicht. Also da würde ich schon Himmel und Hölle in Bewegung setzen. Und ich bin jetzt auch nicht komplett die Übermutter. Also damit meine ich jetzt, ich kenne sehr, 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 sehr viele andere in meinem Alter, die das ganz genauso machen würden. Also und ich versuche auch immer, Ratsuchende zu ermutigen, es doch mal anzusprechen. Weil ganz viele haben diesen Satz im Kopf, haben aber wirklich de facto noch nie mit ihren Eltern tatsächlich darüber gesprochen. Auch diese Vorstellungen, die wir manchmal haben, was unsere Eltern von uns erwarten, die stimmen manchmal nicht. Man muss das wirklich noch mal checken. Ich habe sehr lange gedacht, dass mein Vater von mir erwartet, irgendwie insgeheim oder sich wünscht, dass ich promoviere. Und als ich dann entschieden habe, ich mache es nicht und es ihm gesagt habe, hat er gesagt, das habe ich gar nicht erwartet. Also nicht weil du es nicht könntest, sondern du bist super, so wie du bist. Du musst nicht promovieren, um irgendwie super zu sein. So, und manchmal hilft es, das wirklich anzusprechen, hinzugehen und zu sagen, hey Eltern, hey Familie, hey Freunde, was auch immer. Ich mache mir Sorgen, dass ihr enttäuscht von mir seid. Ich mache mir Sorgen, dass wenn ich das jetzt abbreche, dass ihr wütend werdet, dass ihr und so weiter. Und dann guckt mal, was passiert. Also ich bin sehr positiv, dass das nicht so schlimm läuft, wie man sich das manchmal vorstellt.
Und man könnte ja auch so eine Umkehrung machen von dem Satz in die Richtung, ich enttäusche mich selbst, wenn ich mich nicht traue zu wechseln. Und ja, das ist ja auch ein super relevanter Faktor. Also nehmen wir an, ich habe ein soziales Umfeld, wo es der Worst Case Eintritt quasi und die Menschen um mich rum sind enttäuscht. Ja gut, aber wenn ich deswegen selber meinen eigenen Lebensweg, wenn ich mich selber nicht wichtig genug nehme, dann enttäusche ich ja auf eine gewisse Art und Weise mich selbst.
Ja, absolut.
Darin, dass ich mir das verweigere, mir das genau anzuschauen und eine neue Idee auszuarbeiten.
Ja, und ihr seid einfach die Gestalter eures oder GestalterInnen eures Lebens. Also ihr seid diejenigen, die das eben leben müssen, dieses Leben. Ja. Und deswegen ist ganz wichtig, da auch die GestalterIn zu bleiben. Felix, ich habe noch einen Satz für dich. Das sieht später im Lebenslauf schlecht aus. Das kommt, glaube ich, bei den JuristInnen auch häufig, dieser Satz, oder?
Ich würde sagen, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich mir gerne dann Biografien, Erwerbsbiografien, Lebensläufe angesehen habe. Logischerweise waren das dann immer relativ erfolgreiche Menschen, weil die anderen Leute reden meistens nicht so darüber.
Ja.
Das waren aber meistens keine linearen Lebensläufe, sondern das waren Lebensläufe von, ich habe mal das gemacht, dann habe ich das gemacht, dann wiederum das und irgendwo da bin ich dann gelandet. Letztens einen Podcast gehört, ich glaube, es war der ARD-Sendechef, der hatte mal eine Bar in Lissabon,
ja,
der
genau.
hat mal in Afrika irgendwo gearbeitet.
Ja, der Typ ist crazy, von dem habe ich auch schon gehört.
Ist jetzt bei der ARD-Sendechef zurzeit. Von daher gesehen glaube ich, dass es im Lebenslauf, gerade weil sich aktuell auch relativ viel ändert, in der Welt da draußen, total spannend ist, wenn man andere Erfahrungen mitbringt, die man ein bisschen über den Tellerrand hinausgehen, aber auch für einen selbst, wenn man mal sagt, ne, ich schaue mir mal was ganz anderes an. Weil eventuell weitet das dann wieder den Blick für andere Dinge, wie zum Beispiel bei mir mit Fußball, wenn ich dann nicht reingeguckt hätte, dann wäre ich niemals auf den Trichter gekommen, Moment, das könnte man ja verbinden, das ist ja was total Spannendes. Irgendjemand muss es halt mal machen. Und dafür muss man auch mal was anderes ausprobieren außerhalb der eigenen Bubble.
Das heißt, man könnte ja eigentlich eher sagen, das sieht später im Lebenslauf gut aus. Rachel, du kannst das bestimmt den Satz ganz gut fühlen, oder?
Total, weil mein Lebenslauf ist definitiv viel zusammengepuzzelt. Und wenn ich mich mal für Sachen beworben habe, kam da immer positive Rückmeldungen, einfach weil es erstmal vielseitig ist. Das heißt, da sieht man ja schon, dass jemand in unterschiedlichen Feldern unterwegs war und da verschiedene auch Expertisen mitbringt. Und das ist auch ganz spannend, weil wenn dann die Rückfrage kommt, sagt es ja nochmal ein bisschen was über die Persönlichkeit aus. So, und das heißt, das wird dann irgendwie nochmal nachgedacht, dass man da nicht immer dieselben Wege geht. Dementsprechend habe ich da nie negative Erfahrungen gemacht damit.
Und vielleicht noch als Ergänzung, wenn man irgendwann mal in einem Bewerbungsgespräch sitzt und man hat seinen Lebenslauf und der ist dann ganz klassisch Praktikum A, B, C und da steht zwischendrin mal irgendwie was ganz anderes, keine Ahnung, Schildkrötenhilfe auf den Galapagos-Inseln, das ist halt auch ein super Aufhänger. Und das ist am Ende dann vielleicht genau der Grund, warum man in ein Vorstellungsgespräch kommt, worüber man dann mit jemandem reden kann, oder das Studium, das Auslandsjahr in Neuseeland, was einem dann vielleicht in dem Moment dann eher weiterhilft, wo man denkt, na, vielleicht ist das gar nicht so gut, dann aber der entscheidende Punkt ist, um dann vielleicht doch den nächsten Schritt zu gehen, weil eine Person das dann spannender findet als vielleicht doch Praktikum CDE.
Ja, es kann genau die, also so wie du es beschrieben hast, genau die Besonderheit sein, warum man rausgepickt wird und überhaupt eingeladen wird für den Job, den man eigentlich gerne haben will.
Absolut, ja. Jetzt kam es ja dann bei euch beiden irgendwann zu der Entscheidung, wie mache ich jetzt weiter? Also ich weiß gar nicht, ob das dann auch so ein konkreter Punkt war oder ob das ein Prozess war. Da würde ich aber gerne mal einsteigen, weil sehr viele, auch wenn es um Studienzweifel geht, sich sehr schwer tun, eine Entscheidung zu treffen. Also das bedeutet, zu entscheiden, wie mache ich jetzt weiter. Da geht es jetzt gar nicht um abbrechen oder nicht, sondern einfach, wie mache ich jetzt an dieser Stelle, wo diese Zweifel da sind und ich merke, ich muss jetzt was verändern. Wie entscheide ich mich dafür, was mache ich jetzt? Und da möchte ich gerne mal mit euch reingehen und gucken, wie war das für euch, diese Entscheidung? Habt ihr die einfach irgendwann getroffen oder hat die sich entwickelt? Felix, wie war das bei dir? Kannst du dich daran erinnern? Also wirklich an diesen Punkt, gab es den überhaupt, diesen Punkt, wo du entschieden hast, jetzt mache ich so und so weiter, oder war das eher ein Prozess?
Das war definitiv ein Prozess, weil ich hatte es ja vorhin schon so ein bisschen angerissen. Es war nicht gerade einfacher zu sagen, ich höre auf, weil die Bedingungen bei mir im Studium relativ gut gepasst haben. Die Noten waren gut. Ich hatte eine Stelle als wissenschaftliche Hilfskraft. Und wenn man da jetzt objektiv drauf guckt, denkt man, na, was ist dein Problem? Und dann macht man immer weiter. Man überlegt, naja, wie komme ich raus? Macht aber währenddessen weiter. Dann war ich irgendwann scheinfrei und habe gemerkt, ja, Moment, jetzt bin ich dann so kurz davor, jetzt schreibe ich demnächst mein Schwerpunktexamen. Das war dann auch noch gut. Leider, sage ich jetzt mal, vielleicht hätte ich irgendwann den Punkt gebraucht, wenn ich hätte sagen wollen, ich will abbrechen, dass ich irgendwann mal den großen Bruch brauche und jetzt muss es mal richtig knallen. Jetzt muss mal eine schlechte Note kommen. Aber dann habe ich auch gemerkt, wie gesagt, das läuft. Jetzt mal was Neues anzufangen, schwierig. Ich ziehe es dann an der Stelle durch. Plus diese Zustimmung für den alternativen Karriereweg. Also das war alles irgendwie, das ist alles so ein bisschen parallel gelaufen. Ich bin quasi in meinem Studium einfach weiter durchgelaufen und habe dann halt natürlich gezweifelt, aber habe dann meine Sachen trotzdem irgendwie durchgezogen und das war alles irgendwie in Ordnung. Und parallel kamen dann aber diese ganzen Vorschläge, was ich denn machen könnte, kamen dann immer näher und das wurde dann konkreter und dann ist es dann einfach, muss ich sagen, dabei geblieben. Das heißt, es war eher der Prozess, der dann dazu geführt hat, dass ich weitergemacht habe. Und es gab nie den Punkt, wo ich dann wirklich auch nah dran war, abzubrechen. Ja. Also das war eher weiter entfernt, auch wenn es natürlich hätte dazu kommen können.
Aber das heißt, da war jetzt die Strategie, einfach mal weitermachen und dann aber die Augen offen halten nach, was will ich jetzt verändern und wie will ich weitermachen und da irgendwie, aber es gab nicht so diesen Entscheidungspunkt. Habe ich es richtig verstanden?
Genau, der Entscheidungspunkt gab es nicht, sondern der Prozess war da und es wäre jederzeit waren auch die Gedanken da, dass die kommen auch immer noch. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt manchmal in der Examensphase da nicht sitze und wenn ich was über eine doppelt analoge Anwendung von Paragraph XY lese, mich frage, was mache ich hier eigentlich? aber die Bestärkung dann von außen in dem, was ich dann, wenn ich dann mit Leuten aus dem Fußball beispielsweise drüber geredet habe, naja, so und so und so, das könnte ich mir vorstellen. Die Bestärkung, die dann dazu kam, war dann für mich eigentlich der entscheidende Punkt. Plus, ich habe schon Vollzeitangebote bekommen. Also so war es nicht. Also ich bin noch nicht fertig und habe schon Vollzeitangebote bekommen.
Ah, krass.
Wo ich dann gemerkt habe, Moment, wäre ganz cool, wenn du jetzt eigentlich fertig wärst, weil dann könntest du das schon machen. Wo ich dann gemerkt habe, Moment, jetzt muss ich aber nochmal einen Zahn zulegen.
Ah, okay.
Also es war dann eher nochmal diese, zum einen, ich könnte die jederzeit abbrechen, zum anderen aber auch, das, was ich dann später damit machen will, wofür ich es dann jetzt eigentlich mache, und ich mache es nicht mehr für die Note, sondern spiele ein bisschen zu viel gewinnt. Wenn es so funktioniert, dann habe ich auf jeden Fall was. Hat dazu geführt, dass ich dann auf jeden Fall nie diesen einen Entscheidungspunkt hatte.
Ja.
Sondern es war eher ein Prozess.
Ja, und das ist auch sehr wichtig. Manchmal sind Entscheidungen nicht ein Münzwurf, ich mache jetzt das oder das. Manchmal ist es ein Prozess, wo man auch mal das ein Stück weit laufen lassen kann. Da muss man dann auch mal gucken, ist das jetzt, bin ich, also ist mein Thema, ist meine Situation die richtige, um das laufen zu lassen? Weil manchmal ist ein Laufen lassen auch einfach nur ein Vermeiden von einer Entscheidung. Aber manchmal hilft es auch, weil Entscheidungen, und das kann man schon allgemein sagen, Entscheidungen sind Prozesse. Man muss erstmal so dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Wie war das bei dir, ja, Rachel?
Ja. Also ich finde es auch nochmal gut, dass du von Entscheidungen gesprochen hast, weil da sind mehrere, die da anfallen, diesen Prozess. Das heißt, für jemanden, der jetzt zum Beispiel abbricht, geht es ja dann noch mit der Frage weiter, wie geht's jetzt weiter? Weil ich zum Beispiel abgebrochen hatte, ohne zu wissen, wie es jetzt weitergeht. Ich hatte gar keinen Studiengang im Sinn. Das Spannende ist, und das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass die Zuhörenden das hören, dass nur, weil ich entschieden habe, mein Studium abzubrechen, heißt es nicht, dass ich exmatrikuliert war. Ich war einfach noch eingeschrieben. Ja, das heißt, ich kann dann als Werkstudentin vielleicht irgendwo jobben, mich irgendwie finanzieren und gucken, wie es weitergeht. Und ich muss sagen, ich habe, es geht ja vor allem, das hatten wir noch gar nicht angesprochen, aber es geht ja eigentlich bei diesen ganzen Studienzweifeln viel um Bedürfnisse. Was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Das ist ja das, wo es mich hinbringen soll, in den Bereich, wo ich halt, ne, irgendwie glücklich bin damit. Und ich habe halt so, in der Zeit musste ich mich erstmal gesundheitlich aufpäppeln. Und dann hatte ich, weil ich so zurückgezogen gelebt habe, die Frage, wie geht's jetzt weiter im Sinne von so, auch von einem sozialen Kontext her, wie lebst du jetzt weiter? Und dann habe ich mir überlegt, okay, du müsstest eigentlich jetzt mal wieder rauskommen aus deiner Höhle, aus deiner Netflix-Höhle. Und habe dann überlegt, wo könnte ich denn arbeiten, wo ich unter Menschen bin? Und ich kam, ich habe vorher in Rüsselsheim gewohnt, natürlich der Frankfurter Flughafen. Hab dann am Frankfurter Flughafen nach Jobs gesucht, nach Werkstudentenjobs. Und tatsächlich, es gab eine Ausschreibung, die haben einen Tourguide gesucht, der Rundfahrten macht auf dem Vorfeld.
Oh, geil!
Und ey, das war mit Abstand der geilste Werkstudentenjob, den ich jemals hatte. Hab da wirklich dann so Rundfahrten auf dem Vorfeld, hab dann irgendwie über neue Triebwerkstechnologien, über Flugzeugmodelle gesprochen. Großartig. Dann kamen dann halt unterschiedliche Gruppen, von Rentnergruppen, Schulklassen, irgendwelche High-Experts, die dann halt diese Rundfahrten gebucht haben oder Leute, die ihren Flug verpasst haben. Das heißt, es gab dann so 3 Wochen Schulung, dass du da einfach so über den deutschen Wetterdienst, über die Airlines alles erlernst und dann diese Rundfahrten machst. Und dann einmal der Hessische Rundfunk kam und dann so eine Doku gemacht hat über alle Berufsgruppen am Flughafen und in meiner Folge dann irgendwie dann so 3 Millionen Klicks waren. Also war so richtig, ja,
wirklich?
Ja, die ist immer noch online auf YouTube.
Wie geil.
Flughafen mittendrin, Folge 5, falls euch das interessiert. Ja.
Wir verlinken euch das.
Ja, genau. Und das war so eine geile Zeit, wo ich dann wieder unter Menschen war und dann habe ich mich auch, genau, fremde Menschen, das ist manchmal sogar einfacher, fremden Menschen dann zu sagen, hey, ich habe hier Jura, aber ich mache es nicht mehr weiter. Da kommen ganz neue Perspektiven, das ist also nicht nur der eigene soziale Raum, sondern einfach andere Menschen.
Total.
Ja, und das war toll und in der Zeit habe ich dann aber immer wieder auch recherchiert, so was sind so meine Themen, was würde zu mir passen und genau in der Zeit bin ich schon auf die Ethnologie getroffen.
Ah.
Ja, also das war dann der Prozess und ich weiß noch, 1.30 Uhr morgens. Also ich muss dazu sagen, ich hatte schon so eine leichte Obsession gehabt mit, ich muss jetzt meinen Weg irgendwie finden und habe dann viel gegoogelt. 1.30 Uhr nachts entdecke ich dann auf der Mainzer Uni. Ich bin dann immer so die Studiengänge durchgegangen, so wirklich perfide, so jeden einzelnen Studiengang und sehe dann die Ethnologie. Ruf meinen Bruder an um 1.30 Uhr, als ob er rangehen würde. Und er geht ran, der Benny wieder, und sagt dem Benny, ich habe was gefunden, es ist die Ethnologie. Oh my God, girl, I'm so proud of you, das ist so cool. Hab's am nächsten Morgen meiner Mutter erzählt, die gerade die Zähne geputzt hat, die eigentlich zum Gottesdienst wollte. Mama, ich glaube, das ist es. Und die hat das, also das war so ein krasser Prozess,
oh, cool.
Weil ich viel auf meine Bedürfnisse geachtet habe, was ist jetzt gut für mich. Und dass ich erstmal so gedacht habe, dass es geht nicht darum, dass der nächste Schritt sofort zum Studienziel führt, sondern erstmal nur, dass es mir besser geht.
Ja, voll. Ja.
Und das hat dann halt dazu geführt, dass ich mega happy bin jetzt so mit dem, was ich mache. Aber das war der gesamte Prozess.
Krass.
Ja,
ja und ich finde, es zeigt auch, also man muss manchmal noch nicht die Alternative schon entwickelt haben.
Ja.
Ja? Also das merken wir, glaube ich, auch oft, ne, in der Beratung. Also die muss nicht schon auf dem Tisch liegen.
Ist auch zu viel auf einmal.
Ja,
manchmal.
Absolut, ja. Absolut. Ja. Erstmal ein bisschen Zeit geben und gucken, was kommt da und sich schon damit beschäftigen, auf jeden Fall. Also mir ist auch wirklich immer dieser Punkt, deswegen habe ich das auch schon mal gesagt und wiederhole es jetzt nochmal. Mir ist es schon wichtig, Entscheidungen, wir neigen auch manchmal dazu, auch Entscheidungen wirklich aufzuschieben, weil wir uns so davor scheuen, diese Entscheidung zu treffen. Ich sage dann immer, das ist auch eine Entscheidung aufzuschieben. Aber manchmal braucht man die auch. Also manchmal braucht man diese Zeit. Man muss nur gucken, bin ich jetzt noch im ich brauche Zeit oder bin ich schon im ich vermeide hier? Mhm. Ich habe irgendwann mal einen gehört, einen sehr klugen TED-Talk, der gesagt hat, die schlechteste Entscheidung ist, sich nicht zu entscheiden. Also das ist eigentlich der schlimmste Zustand. Ich glaube, das können wir alle nachempfinden. Also dieser Zustand, wo man sich noch nicht entschieden hat, ist ein sehr unangenehmer. Und wenn man den sehr lange zieht, geht es einem wirklich nicht so gut. Also das heißt, selbst wenn man sagt, ich möchte mich noch nicht entscheiden, dann entscheidet euch dafür, euch nicht zu entscheiden. Aber nicht so, ja, also aber ja, dann nicht so dieses in diesem komischen Schwebezustand bleiben.
Ja, sich das halt erlauben, ne?
Ja, total. Absolut.
Was mich interessieren würde, könnt ihr gegenseitig eure Entscheidungen verstehen? Weil wir haben ja jetzt, also einmal, Rachel, du hast dich ja gegen das Jurastudium entschieden und Felix, du hast dich dann dafür entschieden, dabei zu bleiben. Wie ist es denn so? Felix, kannst du Rachels Entscheidung nachvollziehen, verstehen?
Ich kann sie sehr gut nachvollziehen. Ich weiß aber nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, die genauso zu treffen. Also ob ich am Ende dann auch das genauso gemacht hätte. Mhm. Nicht, weil ich es nicht gut finde, sondern nicht, weil ich nicht weiß, ob ich mich dann über diese Klippe getraut hätte.
Kann ich verstehen.
Und das ist auch voll okay. Also das ist auch voll okay, weil man also es gibt auch bei dem Thema Studienzweifel keinen Königsweg. Ja, also es gibt nicht diesen, es muss dann immer das andere Studienfach sein oder es muss immer der Studienabbruch sein, sondern ich finde, es muss immer passen. Es muss für einen passen. Und ich bin zum Beispiel auch nicht die absolut mutige Variante von Person, also in vielen Kontexten. Und manchmal ist es für mich einfach nicht der Weg zu sagen, ich springe jetzt hier die Klippe runter, sondern ich brauche manchmal ein bisschen mehr, weil es soll einem ja auch gut gehen damit. Und wenn man auch, also ich finde das einfach wichtig, da auf sich zu gucken, was brauche ich, damit es mir gut geht. Und wenn ich merke, ich kann das jetzt gerade nicht, ich kann diese Klippe nicht runterspringen, dann springt sie nicht runter. Also dann lasst es einfach. Es ist auch voll okay.
Klippen und
dann
springen aber, eh nicht so gut.
Nee, genau, Klippen springen eh nicht so gut. Aber dann, oder vom 10-Meter-Turm, das ist immer, was ich als Beispiel bringe, der 10-Meter-Turm. Also dann springt nicht runter. Mhm. Und ich finde es auch, also nur um das zu sagen, ich finde es tatsächlich auch mutig zu sagen, ich bleibe dabei, verändere aber mein Ziel, weil, oder verändere meinen Weg. Ich finde das ehrlich gesagt vom Mut her, auch wenn man das manchmal so das Gefühl hat, okay, von der Klippe springen, also Entschuldigung, vom 10-Meter-Turm springen, wäre das Mutigere, aber ich finde es auch mutig zu sagen, nein, das ist nicht der Weg für mich. Ich habe hier einen anderen Weg. Und dann aber, und das ist ganz wichtig, dazu zu stehen und zu sagen, mein Weg ist, ich bleib dabei und nicht dann zu rechtfertigen oder zu sagen, hey, wieder Gründe zu suchen, ja, ne, es ist halt so und so und sich dann wieder selber fertig zu machen dafür, sondern einfach zu sagen, ich habe entschieden, ich bleibe dabei, aus den und den Gründen. Bam.
So. Und es heißt aber trotzdem. Und es heißt aber trotzdem auch nicht, trotzdem dürfen dann Zweifel wiederkommen.
Ja, genau.
Ne, also jetzt nicht vermitteln, man muss dann eine finale Entscheidung treffen, darf dann nie wieder zweifeln. Das hattest du ja vorhin auch mal gesagt, Felix, ne, dass die auch trotzdem mal so kleine Zweifel nochmal da sind. Auch das ist halt komplett normal.
Total.
Das ist irgendwie einfach in unserer menschlichen Existenz verankert. Wir sind zweifelnde Wesen.
Ja, das ist so. Ja.
Also ich kann Felix' Entscheidung total nachvollziehen. Also sehe ich da jetzt gar kein Problem mit, wenn man sich dafür entscheidet, dann weiterzumachen und sich ein bisschen anders durchzunavigieren. Ich glaube, das Einzige wäre gewesen, und du siehst halt nicht danach aus, wenn du halt einfach richtig am Leiden bist, ne? Dann würde ich das überhaupt nicht nachvollziehen. Aber ich finde das nochmal total wichtig, was du auch gerade nochmal, Franzi, gesagt hast, weil dieses Verständnis auch für die eigene Persönlichkeit zu haben, aber auch vor allem für die eigene, auch den familiären Kontext, dass man auch versteht. Also ich weiß ganz genau, also ich bin eine unheimlich starke Persönlichkeit. Mhm. Ich weiß das. Und ich komme aus einem Elternhaus, wo mein Vater durch die Sahara ist, von Nigeria nach Algerien und dann nach Deutschland ist. Also ich habe eine familiäre Biografie, wo Menschen einfach krasse Sachen gewagt haben. So. Ja, dann habe ich da nochmal ein ganz anderes Selbstvertrauen, Sachen zu wagen. Mhm. Würde aber niemals davon ausgehen, nur weil ich es gemacht habe, dass andere auch vom Schiff springen. Weil es mein Hobby ist, vom Schiff zu springen, was übrigens der Fall ist irgendwie, weil ich gerne Risiken eingehe. Mhm. Aber niemals das auf andere Menschen zu projizieren, sondern es soll immer zum eigenen Weg passen. Darum geht's ja eigentlich. Mhm. Deswegen darf alles koexistieren.
Genau. Und vor allem auch zu gucken, dass es passt zu den eigenen Werten. Ich habe manchmal Leute oder wir haben Leute in der Beratung, denen ist zum Beispiel das Thema Sicherheit ganz, ganz, ganz wichtig. Und die können sich nicht vorstellen, zu sagen, ich gebe jetzt zum Beispiel dieses Berufsziel der Verbeamtung im Lehramt, ich mache jetzt mal dieses klassische Beispiel, irgendwie auf. Ja, okay, dann nicht. Also dann ist Sicherheit dir einfach sau wichtig. Und dann nimm das an, diesen Teil, der, und sag, der darf darf das bekommen, mhm. ja. Also das ist, das ja, also ich glaube, wir haben hoffentlich den Punkt deutlich gemacht, es gibt hier nicht das richtig oder falsch, mhm. sondern es gibt nur euren individuellen Weg, aber das, die Quintessenz soll sein, dass diese Zweifel normal sind ja. und dass es aber nicht die eine Lösung dafür gibt und deswegen gibt es auch Beratung, mhm. ja, weil es eben nicht die eine Lösung gibt.
Und die sind eigentlich ein gutes, also sind eigentlich ein hilfreiches Signal so ja. von unserer Innenwelt. Also wenn wir Zweifel haben, dann kann es eben ein Moment sein, wo man sich weiter, also man wird sich weiterentwickeln, wenn man diese Zweifel ernst nimmt.
Ja, total. Ja, ja das ist ein super Punkt. Also es ist ein Signal, hier, hey, Achtung, hier möchtest du vielleicht noch was verändern. Hier passt ja. vielleicht mhm. irgendwas noch nicht. Sei es die Rahmenbedingungen, mhm. sei es die Werte, die Interessen, keine Ahnung. Irgendwas passt noch nicht. Und dann mal ganz neugierig auf die Suche zu gehen, was ist es denn, was noch nicht passt? Vielleicht ja. kann ich das noch irgendwie verändern oder verbessern. Manchmal geht es auch nicht. Es gibt auch Sachen, die müssen wir akzeptieren. Ich musste akzeptieren, dass ich die Geschichte der Volkshochschule in Deutschland machen musste. Aber dann wird es danach auch wieder besser. Genau.
Ich hätte eine letzte Frage noch. Und zwar, wenn ihr eurem damaligen Ich aus der heutigen Perspektive eine Sprachnachricht senden könnt, in die Zeit, wo ihr so gezweifelt habt, was würdet ihr denn eurem vergangenen Ich sagen in dieser Situation?
Gute Frage. Aus der Perspektive jetzt auf jeden Fall es genauso zu machen, wie ich es gemacht habe. Mhm. Offen zu sein, nicht so engstirnig sich auf eine Sache festzulegen, auszublenden, was andere sagen. Weil wir hatten ja vorhin ein bisschen das Thema mit der Familie. Mhm. Wenn ich mir dann Hilfe hole, ist es ganz, ganz oft so, wenn ich mir dann Hilfe in meinem näheren sozialen Umfeld hole und jetzt nicht Hilfe bei Dritten, sage ich jetzt mal bei der Studienberatung, da spielen auch immer fremde Interessen eine Rolle, weil die Leute ja irgendein Interesse Voll. An mir haben. Das ja. muss jetzt gar nicht negativ sein, das ist total wertfrei. Sei es irgendwie die Eltern, die wollen, dass es einem gut geht, die aber vielleicht auch Geld investiert haben in das eigene Studium, Wohnung bezahlt, Materialien gekauft, finanzielle Interessen, die muss man natürlich alle berücksichtigen, weil die Personen natürlich auch dann weiterhin diese Interessen verfolgen mit einem, wie gesagt, total wertfrei, aber deshalb ist manchmal neutrale Hilfe vielleicht die bessere Wahl und auf sich selbst zu hören und am Ende seinen eigenen Weg zu gehen und sich Dinge zu trauen in seinem eigenen Tempo, ohne dass man sich von links und rechts, vorn und hinten beirren lässt.
Sehr schön.
Ja, und so die neutrale Beratung, was du gesagt hast, ist ja genau das, was wir anbieten in der zentralen Studienberatung. Wir versuchen, unseren Ratsuchenden immer dabei zu helfen, ihren eigenen Weg zu finden. Und wir sind eben eine neutrale Stimme und nicht, ja, wir haben nicht Stories, ne? Also auch Elternteile haben ja irgendwie eine Geschichte, ihre eigenen Gedankenkonstrukte, Vorstellungen von der Welt und das spielt da alles mit rein. Ja, wichtiger Punkt, den du da gesagt hast.
Und das heißt aber auch, dass wir jetzt in der Beratung zum Beispiel eben auch nicht den Lösungsweg für alle haben, sondern dass wir den auch erst entwickeln müssen. Also häufig kommen Leute zu uns und sagen, sagt mir jetzt mal, was ich machen soll.
Und würden wir nie machen.
Würden wir nicht machen, weil wir müssen erst mal gucken, was ist jetzt für diese Person der Lösungsweg. Es gibt nicht den Lösungsweg. Und genau das entwickelt man dann zusammen. Rachel, was würdest du dir für eine Sprachnachricht schicken? Zu der damaligen Rachel, ja. der es so schlecht ging ja. in dieser ja. Phase. Ja. Ne?
Voll, voll. Also ich hätte ihr definitiv gesagt, ich bin für dich da zu 100%. So, oh. Das wäre, glaube ich, sehr wichtig gewesen, ihr auch die Ängste zu nehmen, weil sie hatte Panik. Sie hatte wirklich Panik. Und einfach auch der Cheerleader für sie zu sein. Das heißt, ich hätte mich viel in der Voicemail zu ihren eigenen emotionalen Bedürfnissen geäußert. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass sie so ein Gefühl hat, ja, dass sie eine psychologische Sicherheit hat, dass es okay ist, andere Entscheidungen zu treffen, einen anderen Weg zu gehen und dass sie aufgefangen wird, was am Ende des Tages passiert ist. Aber rückblickend, es hätte auch ein bisschen einfacher gehen können, ja. aber das weiß man im Nachhinein immer besser. Aber ich muss es auch nochmal dazu sagen, dass dann im Nachhinein zeigt sich ja natürlich bei diesen ganzen inneren Konflikten, Konflikten auch diese ganz krasse Prägung auch einfach unserer Leistungsgesellschaft, muss man einfach mal dazu sagen, was für einen Druck man sich innerlich einfach macht. So. Und das ist schon richtig krass. Das heißt, in der Zeit habe ich auch ganz viel über meine eigenen Glaubenssätze gelernt, in der Art und Weise, wie man sich eigentlich an gesellschaftliche Strukturen anpasst. Und das hätte ich dann voll in dieser Voice mehr auseinandergenommen, dass das absolut nicht ihre Realität sein muss. So. Und das wäre so meine Message gewesen.
Jetzt fällt mir noch eine Frage ein. Wenn ihr könntet, also wenn ihr quasi in die Vergangenheit, wenn wir die Vergangenheit ändern könnten, würdet ihr dann wollen, dass ihr nie Studienzweifel hättet oder würdet ihr die beibehalten wollen? Ich habe es jetzt ein bisschen kompliziert gestellt, die Frage, ne? Aber
also tatsächlich war für mich nie das Thema, dass ich sie hatte. Also die waren halt einfach da. Es ging immer nur um die Frage des Umgangs. Weil das war normal, dass man zweifelt. Das hat man in so vielen anderen Kontexten genauso erlebt, auch bei anderen Menschen. Das heißt, man weiß schon, dass das normal ist. Nur weil es nicht immer ausgesprochen wird, heißt nicht, dass es nicht existiert. Aber ich hätte mir jetzt die Studienzweifel nicht weggenommen, sondern hätte eigentlich nur überlegt, okay, hätte es einfach andere Umgangsweisen gegeben, die ein bisschen mitfühlender mit mir selbst gewesen wären.
Die Studienzweifel würde ich auch wieder nehmen. Ich weiß bloß nicht, ob dann auch die Tage im Bett, die man dann frustrierter liegt, ob ich die auch wieder so wollen würde. Die brauche ich, glaube ich, nicht nochmal. Ja. Aber die Studienzweifel auf jeden Fall, weil sonst wäre ich nicht an dem Punkt, an dem ich jetzt wäre und da irgendwie hingekommen und hätte jetzt so diesen beruflichen groben Weg eingeschlagen. Das wäre ohne die Studienzweifel nicht möglich gewesen.
Voll. Also da ist mir gerade noch ein Punkt gekommen, das wollte ich auch noch gerade unterstreichen mit diesen Studienzweifeln. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich einfach im Prozess gemerkt habe, dass ich eine wirklich starke Persönlichkeit bin. Das habe ich aber erst nach dem Abbruch gemerkt. Das wusste ich vorher gar nicht. Zu was ich eigentlich möglich oder fähig bin, das habe ich dadurch erst gelernt. Das heißt, diese unangenehmen Phasen in meinem Leben haben eigentlich meine Persönlichkeit geformt und mir gezeigt, was ich eigentlich im Petto habe sozusagen.
Ja, das kann absolut. Also ich glaube auch, dass wenn wir uns trauen, mal so ein bisschen aus dem eigenen auszubrechen, wie auch immer das dann ausgeht, dass es auf jeden Fall einen von der Persönlichkeitsentwicklung weiterbringen kann. Und das ist die ganz große Chance an den Zweifeln und also sich davon jetzt nicht fertig machen zu lassen, sondern zu sagen, okay, diese Phase braucht es jetzt und irgendwann später kann ich mir dann selber so eine Sprachnachricht schicken und sagen, hey, war schon okay so, wie es jetzt war. Das wünschen wir euch auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr uns von euren Zweifeln und von euren Wegen erzählt habt, wie ihr da rausgefunden habt. Ich fand das ganz besonders spannend, weil wir euch eben schon in den Podcast-Folgen hatten und ihr jetzt mal zeigen konntet, wie hat sich das weiterentwickelt. Also das ist schon sehr, sehr spannend und ich hoffe, dass es auch unseren ZuhörerInnen so ein bisschen Mut macht und ein bisschen zeigt, so hey, das ist etwas, was normal ist, was vorkommt im Studium und dass es auch unterschiedliche Wege gibt, damit umzugehen und wie es dann eben auch ausgehen kann. Also sehr, sehr großes Dankeschön, dass ihr da wart.
Richtig cool. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Könnte sein, dass meine neue Lieblingsfolge ist. Könnte sehr gut sein. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute.
Cool. Und es ist auch Annabelle und mir ein ganz großes Anliegen, diese Folge. Wenn ihr dazu Beratung braucht zu diesem Thema, dann könnt ihr euch gerne an jede Studienberatung wenden, an den Universitäten oder an andere Beratungsstellen. Holt euch da einfach Unterstützung in irgendeiner Form. Es gibt auch psychosoziale Beratungsstellen, also wenn es jetzt nicht an der Uni ist, die auch zu solchen Themen beraten können. Es hilft einfach manchmal, den neutralen Blick zu bekommen. Wenn ihr Fragen habt zu dieser Folge oder zu anderen Folgen, dürft ihr uns gerne schreiben an zsb@uni-mainz.de. Und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wir verlinken euch alles in den Shownotes. Ach, und ein, was habe ich vergessen? Annabelle nickt ganz doll und schickt mir gerade ein Herz. Folgt uns doch bitte.
Und empfehlt uns.
Und empfehlt uns weiter, weil je mehr Leute diesen Podcast bewerten und desto mehr Leuten wird dieser Podcast auch angezeigt. Das heißt, erzählt ganz vielen Leuten von diesem Podcast, gerne auch in eurer Klasse oder im Abi-Jahrgang, wie auch immer. Erzählt, dass es den gibt und lasst uns gerne eine Bewertung da, weil wenn die Bewertung da ist, dann werden wir auch von anderen gefunden. Vielen, vielen Dank. Das vergesse ich jetzt die nächste Mal hoffentlich nicht mehr. Habt eine gute Zeit, kommt gut durch den Sommer und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.